Hallo und herzlich willkommen zu Folge 160 von Happy Bootstrapping. Guten Morgen, Andreas, und herzlich willkommen bei Happy Bootstrapping.
Hallo, Andi, freut mich.
Ja, mich freut es vor allem. Ja. Wir kennen uns jetzt ja schon ein bisschen länger, zumindest digital. Und ich bin jetzt schon sehr gespannt auf das, was wir jetzt alles gleich durchkauen werden. Für die, die dich nicht kennen, erzähl doch mal, wo kommst du her und mit was beschäftigst du dich den ganzen Tag?
Ja, ich bin so vor 15 Jahren so ein bisschen in den AWS, Amazon Web Services, Topf gefallen. Und seitdem beschäftige ich mich eigentlich mit dem Thema so rund um die Uhr. Am Anfang viele Kunden beraten, wie man Infrastrukturen dort aufbaut. Und mittlerweile baue ich zusammen mit meinem Bruder Produkte, hauptsächlich eigentlich für Kunden, die Infrastruktur bei AWS laufen haben.
Und wie heißt die Firma dahinter?
Die Firma heißt Wittig, so ein bisschen abgewandelt wie unser Nachname Wittig.
Das ist dann Wittig Digital sozusagen, oder wie, wo, was steht die Abkürzung?
Ja, um ehrlich zu sein, wir haben einfach einen Firmennamen gebraucht und wir hatten noch die Domain irgendwie mal aus Spaß registriert und dann wurde das irgendwie der Firmenname. Es hat jetzt nicht so eine wahnsinnig tiefe Geschichte, aber das war einfach gerade, was wir hatten und was wir dann genommen haben.
Und in Kürze baut, wir gehen ja nachher noch ein Deep Dive zu den Produkten, aber ihr habt zumindest mal vier Produkte, von denen ich weiß. Einmal ist es Attachment AV, also ein Attachment Antivirus Scan. Das Ganze gibt es noch für Buckets, also für S3 Buckets. Dann gibt es einen Hyperenv, das sind sozusagen Private Runner für AWS. Und es gibt noch den Marbot, was so ein Monitoring Alerting Tool ist.
Das ist gut zusammengefasst.
Ist richtig? Ja, okay. Und das macht die Wittig GmbH und ihr seid nur zu zweit?
Genau, wir sind zwei, mein Bruder Michael und ich. Wir sind zu zweit seit 11 Jahren zusammen eine Firma und genau.
Und damit wir ein bisschen einschätzen können, wie groß ist das Ganze? Kannst du uns grob sagen, wie viele Kunden habt ihr? Ist es überhaupt so einfach zu sagen? Weil es gibt ja so ein per CPU-Pricing teilweise. Wie viele Kunden habt ihr? Wie viele Umsätze macht ihr?
Ja. Wir haben 1800 Kunden so über alle Produkte zusammen, also schon ganz schön gewachsen über die Zeit und haben früher viel Consulting gemacht und haben das abgelöst sozusagen. Jetzt machen wir nur noch Produktentwicklung und Vertrieb.
Produktentwicklung, Vertrieb, Balancing zwischen den vier Produkten sozusagen.
Und das ist tatsächlich so
ein bisschen alles selber. Challenge. Also wir machen alles auch bis zum Support runter sozusagen.
Ja, wir machen alles selber bis zum Support. Wir haben ab und zu arbeiten wir mit Freelancern zusammen, die uns beim Entwickeln von spezielleren Sachen dann helfen, weil sie da mehr Expertise haben. Zum Beispiel haben wir gerade einen Salesforce-Entwickler als Freelancer drin, der uns da hilft, eine App zu bauen. Wir haben immer wieder mal welche, die helfen uns mit Design, Webseiten, sowas. Manchmal mit Marketing-Experten, die wir hinzuziehen, aber ja, eher so für Projekte und nicht jetzt die ganze Zeit dabei.
Okay. Umsätze bist du jetzt ausgewichen? So grob vielleicht?
Ja, bin ich ein bisschen ausgewichen mit Absicht, genau.
Ah, okay. Ja, kann man ja bei North Data nachschauen, ist ja eine GmbH. Vielleicht mache ich das noch, aber hätte ich das machen sollen? Naja, Mist. Also 1800 Kunden, wahrscheinlich sind es hauptsächlich Firmenkunden bei euch, die dann über den AWS Marketplace euch buchen. Das ist ja auch geschickt, da sprechen wir später auch mal drüber, wie das Ganze läuft. Okay. Du hast erzählt, ihr habt mit Consulting angefangen. Kannst du ein bisschen früher einsteigen? Wie vor 15 Jahren AWS, das war, heute haben wir 26, also 2011, dann 2010 so angefangen. Da war der relativ früh wahrscheinlich dabei.
Genau, Michael und ich, wir waren zusammen damals hieß es noch nicht so, heute würde man sagen, das war Fintech und eine Bankgründung in Stuttgart, kleines Startup, wo wir gearbeitet haben. Und wir haben da zusammen so eine Online-Banking-Handelsplattform entwickelt mit einem kleinen Team. Und haben als Entwickler eine Lösung gesucht, wie wir unsere Software deployen können. Und haben eben diese Anforderung gehabt, dass wir zwei Data Center brauchen als für Ausfallsicherheit. Das ist so eine BaFin-Regulierungsgeschichte, die man da erfüllen muss als Finanzdienstleister. Und haben dann AWS entdeckt, wo du das ja im Prinzip mehr oder weniger umsonst einfach klicken kannst. Dann hast du eine Maschine da und eine Maschine da. Und das war ja super praktisch für uns, vor allem als Entwickler. Konnten wir alles über eine API steuern und so, das hat uns super gefallen. Und da sind wir da so ein bisschen reingerutscht. Und dann hatten wir so ein bisschen im Nachhinein das Glück, dass aus dem Startup da nichts wurde. Also aus dem Fintech wurde nichts. Und wir sind da relativ kurzfristig dann betriebsbedingt gekündigt und rausgegangen. und haben dann gedacht, das ist die perfekte Gelegenheit, uns selbstständig zu machen und eine Firma zu gründen. Genau, und so ist es so ein bisschen gekommen. Und dann haben wir uns überlegt, was können wir eigentlich? Und haben ein bisschen gedacht, na gut, in was wir uns gerade neu eingearbeitet haben, war AWS. Und das hat sich dann auch so entwickelt als Thema, weil das dann auch so ein bisschen Fahrt aufgenommen hat in Europa. Da kam dann die Region in Frankfurt von AWS gerade dazu, ein paar Jahre später oder ja, zu dem Zeitpunkt eigentlich. Und da hat es einfach so ganz gut gepasst und ist dann so unser Ding geworden.
Zu eurem Start bei dem Fintech gab es noch die Frankfurt-Region noch gar nicht, ne?
Die kam da gerade am Ende. Also als wir da aufgehört haben, sind wir da gerade noch umgezogen und so, kann ich mich noch so grob erinnern. Hundertprozentig kriege ich da jetzt die Jahreszahlen nicht zusammen, aber das hat da gerade, haben wir da, glaube ich, noch migriert gehabt nach Frankfurt tatsächlich, ja.
Und dann seid ihr als Freelancer an den Markt gegangen für AWS und es war ein Selbstläufer damals oder habt ihr da Vertrieb machen müssen oder wie hat es funktioniert?
Ja, also am Anfang haben wir wussten nicht, was wir machen. Tatsächlich, wir konnten also ein bisschen Webentwicklung, ein bisschen Appentwicklung, ein bisschen AWS, das war so, was wir so konnten und haben dann geguckt, was davon funktioniert. Am Anfang war das noch gar nicht klar. Und was ich halt dann rausgestellt habe, dass AWS halt so ein heißes Thema war, da kam noch zufällig ein Verlag, Manning, aus den USA, die haben gefragt, ob wir ein Buch über AWS schreiben wollen. Das haben wir dann gemacht, das hat ganz gut gepasst. Wir hatten halt viel, viel frei noch, weil wir noch nicht so viele Kunden hatten. Dann haben wir noch ein Buch geschrieben und das war dann, das ist natürlich super, wenn du Consulting machst und du hast ein Buch geschrieben und wir haben in der Finanzbranche eine Migration nach AWS gemacht in Deutschland. Das war auch so ein, sind wir immer da eingeladen
damals worden,
wahrscheinlich, tolles Beispiel, so die haben das gemacht und so. Und das war dann schon eine ganz gute Story, sich als Consultant zu verkaufen. Genau so hat das eigentlich angefangen.
Okay, und dann ging das so weiter und weiter und weiter und ihr habt ein gutes Geschäft mit Consulting gemacht und irgendwann habt ihr gemerkt, die Anforderungen wiederholen sich. Oder wie ist das erste Produkt entstanden? Und welches war das erste?
Ja, das ist eine gute Frage. Ja, wir haben immer so eigentlich den Drang gehabt, auch Produkte zu entwickeln. Es hat uns immer Spaß gemacht, zusammen irgendwas zu programmieren, was wir nachher irgendwie Kunden verkaufen können, auch das Feedback von Kunden einzuarbeiten, so ein bisschen Product-Entwicklung zu machen. Das hat uns immer viel Spaß gemacht. Und das haben wir immer nebenher, neben dem Consulting auch gemacht. Wir hatten lange Jahre diese Regel für uns, dass wir 80% unserer Zeit machen wir Consulting, 20% machen wir mit Entwicklung. Das war immer so unsere grobe Kennzahl, die wir so im Sinn hatten. Das war nicht immer ganz leicht. Das Consulting-Geschäft hat so richtig geboomt und dann hast du halt immer, du wusstest deinen Tagessatz und 20% wusstest du, was du sozusagen in Anführungszeichen verschenkst oder halt irgendwas anderes investierst. Aber wir haben es immer so ein bisschen versucht und wir haben viele Sachen ausprobiert. Ich kann dir eine verrückte Geschichte, die wir mal gemacht haben. Der Michael hatte so eine Time-Series-Datenbank, war er so ein bisschen Experte. Und da haben wir eine SaaS-Lösung praktisch, dass du so eine Time-Series-Datenbank in der Cloud eben deployen kannst. Das haben wir versucht, hat überhaupt nicht funktioniert. Dann tatsächlich Bucket AV, also unser Virenscanner für Amazon S3. Das war schon ein relativ frühes Experiment. Haben wir eigentlich erstmal so als Open-Source-Projekt rausgehauen, haben aber gesehen, dass relativ viele Leute das interessant finden, haben das dann weiterentwickelt als Produkt. Und das war halt immer so nebenher, neben Consulting. Ja, wir haben am Anfang auch viele so Infoprodukte gemacht, also Bücher, E-Books mit Beispielprojekten und solche Sachen haben wir viel versucht. Wir haben auch mal versucht, so Videocontent zu vermarkten, aber das war alles immer, ja, das hat sich einfach nicht gelohnt. Das war viel zu viel Arbeit für viel zu wenig Umsatz am Ende.
So Kurse, so auf Udemy und
genau.
Co, oder?
Ja, okay. haben wir alles durch, so Pluralsight, Cloud Guru, wie die alle hießen, ja. Okay. Viele, viele Sachen gemacht. Genau, das war halt immer so die Idee, nicht nur Consulting, wo man halt, ja, du verkaufst halt, du arbeitest, ich weiß nicht, 40 Stunden die Woche, kannst du halt 40 Stunden verkaufen. Das ist zwar ganz nett, aber wenn du halt Software verkaufst, kannst du halt, baust es ja einmal, verkaufst sie 100 Mal, verkaufst sie 1000 Mal. Das macht natürlich irgendwie vom Geschäftsmodell mehr Spaß.
Und genau, die 20%, die habt ihr dann abends draufgehauen oder was weiß ich, so wie Google oder... Ich glaube, 3M hat es ja ursprünglich gemacht. Da war es, glaube ich, auch der Freitag. Habt ihr einen festen Tag gehabt oder wie hat das funktioniert?
Also wir haben immer auch geguckt, dass wir jetzt als im Consulting immer auch freie Zeiten dazwischen hatten. Also wir haben immer eher kürzere Projekte gemacht, wo wir dann auch mal wieder eine Woche dazwischen frei hatten und so. Haben immer so ein bisschen versucht, das zu jonglieren. Oder einer hatte ein großes Projekt, der andere hat dann eher an Produkten gearbeitet. Also so ein bisschen das aufgeteilt. Genau. Hat auch nicht immer ganz geklappt, aber so im Schnitt war das schon eigentlich eine ganz gute Sache. Und über die Zeit ist es dann tatsächlich so gewesen. Ich meine, das hört man auch. Also ich habe es schon von vielen anderen Bootstrappern gehört. Wenn du so ein Produkt halt anfängst, das wächst halt langsam. Am Anfang ist es halt unglaublich zäh in der Regel. Also du hast dann halt irgendwie $100 im Monat oder das ist halt, da kannst du natürlich noch nicht viel damit anfangen. Aber wenn das halt mal 2 Jahre, 3 Jahre, 4 Jahre läuft, dann irgendwann wird das dann schon, summiert sich das auf und wird halt irgendwann echt ein relevanter Teil vom Umsatz. Und so, so war es dann bei uns. Und genau, so über die Zeit konnten wir dann tatsächlich aus immer weniger Consulting und immer mehr Produktentwicklung machen.
War denn Bucket AV, also das stelle ich mir als so ein typisch deutsches Produkt. Einfach mal so, ne? Es gibt einen Konzern, der fängt mit AWS an. Und dann sagt irgendjemand, ein Entscheider, da gibt es gar keinen Virenscanner. Da brauchen wir einen Virenscanner. Was können wir denn da machen? Hat AWS keinen Virenscanner? Nö. Okay, dann, da gibt es dieses Bucket AV. Dann können wir es machen. Also seid ihr über diese Schiene dann über den deutschen Markt dann erst einmal gewachsen? Oder ist es ein internationales Problem hier? Wir brauchen einen Virenscanner, sonst ist die Cloud böse.
Es ist international. Also das war, ich glaube, schon immer ist unser Markt, wir haben, ich glaube, 60-70% des USA. Okay. Der Rest verteilt sich dann so über die Europa und Asien. Das ist tatsächlich das Coole an dem AWS Marketplace. Du kannst halt an alle Kunden von AWS relativ leicht verkaufen. Du trickst dich auch immer so ein bisschen am Einkaufsprozess vorbei, weil du landest ja am Ende auf der AWS-Rechnung. Das heißt, da gibt es in der Regel keinen Einkaufsprozess dazwischen. Mittlerweile haben die großen Konzerne das zum Teil da ein, aber die meisten können einfach darüber halt was kaufen. Und das ist USA, Europa, Asien, das Geschäft. Viele haben das Problem. Es gab keine Lösung, die das nativ einfach konnte. Und das hat uns natürlich viel geholfen. Du suchst bei Google Virenscanner für S3 und dann findest du eben Bucket AV als eine der Lösungen. Gibt noch 2, 3 andere. Und das war am Anfang super, weil AWS halt super lange gebraucht hat, das Feature selber zu releasen. Warum auch immer. Es gibt ja bei AWS immer diese Reinvent, diese jährliche Konferenz in Las Vegas, wo wir auch oft waren. Und wir haben immer halt gezittert, dass es jetzt dieses Jahr released wird. Aber die Party ging dann oft dann doch nochmal ein Jahr weiter. Und irgendwann kam es dann. Also es ist jetzt, glaube ich, seit 2 Jahren released. Jetzt gibt es das Feature von AWS auch.
2 Jahren erst, okay.
Ja, also echt spät. Das hat natürlich auch dann, am Anfang haben wir noch gar keine, also erst haben wir uns gefreut, es hat gar nichts an den Subscriptions geändert. Mittlerweile sehen wir das schon. Das hat jetzt natürlich den Need für eine externe Lösung schon deutlich eingeschränkt. Also unser Wachstum ist da deutlich langsamer geworden. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum wir dann angefangen haben, uns noch so ein bisschen in andere Richtungen noch weiter umzuschauen und neue Produkte noch zu entwickeln. Genau.
Jetzt sind wir ja schon fast voll in der Produktdiskussion, aber ja, das interessiert mich jetzt schon, seid ihr dann auf die Messe gegangen, weil er eben neugierig war, was AWS launcht, oder habt ihr das selber auch ausgestellt oder haben die euch sogar eingeladen und gesagt, hey, ihr seid unser Vorzeige-Marketplace oder eins unserer Vorzeiger-Marketplace-Produkte, wollt ihr hier eine Vorstellung machen oder so?
Nee. Was wir da machen, ist völlig irrelevant für AWS.
Okay. Also,
für uns ist eine große Geschichte, für die sind das Peanuts, was wir da machen, das interessiert die nicht.
Okay.
Wir waren immer auf der Reinvent ist eine wahnsinnig große Riesenkonferenz in Las Vegas. Das war am Anfang halt, als wir jung waren auch, war das immer super spannend, dahin zu fliegen. Das war mega beeindruckend alles, was für Dimensionen Amerikaner so Geschäfte machen und so. Das war immer schon ganz cool. Mittlerweile hat es auch so ein bisschen seinen Reiz verloren. Wir waren jetzt auch schon viele Jahre nicht mehr, aber wir haben da auch nie ausgestellt. Das sind Dimensionen, in denen du dafür einen Stand bezahlst. Das macht für uns keinen Sinn, denke ich, ja.
Okay. Und ist das AWS eigene Produkt? Also unterscheidet sich das jetzt gravierend von eurem? Ist es billiger? Seid ihr noch billiger? Ist es, wir gehen ja nachher noch ein bisschen in die Diskussion. Ist es auch mit Open Source gemacht oder haben die da was komplett eigenes geschaffen? Wie sieht da der Vergleich aus?
Ja, also schwierig. Also Preismodell ist wie immer bei AWS kompliziert. Also es gibt Szenarien, da sind wir billiger. Es gibt Szenarien, da sind die billiger. Es kommt so ein bisschen drauf an, was für Dateien, wie groß die sind und so weiter, du das kennst. Feature-mäßig sind wir, denke ich, immer noch ein bisschen vorne. Also wir haben noch ein bisschen mehr Features, auch was du dann machen kannst mit dem Ergebnis von so einem Scan. Was passiert dann da automatisiert? Kannst du was in Quarantäne schieben und so? Das sind wir ein bisschen weiter vorne noch. Aber natürlich ist es für Kunden immer, wenn es ein AWS-Feature gibt, ist es halt immer viel einfacher, das zu benutzen, statt irgendwie von einem Dritten irgendwas zu installieren. Das ist auch klar. was wir mittlerweile tatsächlich jetzt so die letzten Monate sehen, es gibt jetzt schon wirklich Kunden, die gucken aktiv, gibt's Features von AWS, die sie mit Drittanbietern ersetzen können. Also hatte ich jetzt schon ein paar Mal in der Inbox, die dann sagen, wir kommen lieber zu einem Drittanbieter und nehmen nicht das native Service von AWS. So ein bisschen diese Gegenbewegung, sage ich mal, gegen so große Tech-Konzerne tatsächlich. Ja, das habe ich jetzt auch schon gesehen. Mal gucken, wo das noch so hinführt.
Aus dem politischen Grund, weil abhängig sind sie ja dann, selbst wenn sie jetzt euch über den Marketplace buchen.
Ich glaube, das ist eher so eine Sache, wo du dein Geld ausgibst. Ja.
Okay.
So würde ich das sagen. Ja. Ja.
Aha,
natürlich braucht am Ende die Infrastruktur auch auf AWS, aber ein bisschen weniger vom Kunden geht dann die. Ja. Vielleicht ist das der.
Das wäre jetzt ja sowieso mein Gag, den ich natürlich bringen muss, wenn du jetzt eure CPU-Leistung woanders beziehen würdest. Könntest du ja das Produkt billiger anbieten wie AWS selber wahrscheinlich. Also ist es nicht so.
Ich bin
mir nicht. Wahrscheinlich wieder der Traffic, der reinhaut. Ne?
Ich glaube auch, der Zoll an den, genau, der Zoll am Netzwerk, der wird wahrscheinlich die Rechnung kaputt machen. Das ist auch so ein bisschen, wir haben ja einen Cloudflare-Scanner gebaut dann noch für R2. Und der eingehende Traffic ist ja umsonst, von dem her ist es dann okay. Aber da hast du dann auch schnell. Wir haben da Tests gefahren und so Performance-Last-Tests und haben dann auch Daten hochgeschoben von AWS nach Cloudflare. Und da merkst du dann schnell, wie diese Traffic-Fee, die AWS da aufgebaut hat, dann da reinkickt und da auch Geschäftsmodelle unmöglich gemacht hat.
Ja, das ist halt, es ist wirklich auch, also ist jedem die Empfehlung, sich da mal umzuschauen. Aber es ist halt auch echt schwierig, dann sowas rauszumigrieren. Ne? Kennen wir ja die Stories. Ja, okay, jetzt ein bisschen weiter vorne nochmal. Ihr habt dann gesehen, hey, AWS baut selber in die Richtung Produkte oder wir müssen uns gegen das Risiko absichern. Ich glaube, die anderen Produkte gibt es ja schon länger. Erstmal noch die Frage, wann habt ihr gemerkt, dass ihr mit Bucket AV was habt, was für euch mehr Sinn macht, weil ihr nicht Zeit gegen Geld tauscht? Also du hast ja gesagt, am Anfang ist es langsam gewachsen. Haben sich dann die Anfragen wiederholt oder gab es irgendwie ein exponentielles Wachstum irgendwann mal? Oder was hat euch dann... Was hat euch dazu bewegt, A, noch mehr Produkte zu bauen oder B, dann zu sagen, wir wollen eigentlich weg von dem Consulting und hin zu mehr Produkten?
Ich würde sagen, es ist eine Mischung aus vielen Dingen. Also erstens mal, ich meine, man sieht es, also es ist nie exponentiell irgendwie gewachsen, es wächst einfach stetig, ja. Mhm. Du siehst einfach, wir haben auch so einen Slack-Channel, da kommen immer wieder rein, wenn die nächste Subscription abgeschlossen wurde und das allein motiviert, also ich sehe jeden Tag, kommen da halt die Subscriptions rein und das das allein motiviert sozusagen an dem Produkt weiterzumachen, weil du siehst, das hat es gibt ein Interesse am Markt einfach. Du kriegst auch viele Kunden, also wir kriegen ja immer wieder E-Mails von unseren Kunden, die fragen nach Features oder du siehst ja so ein bisschen, was kommt an, was braucht der Markt sozusagen. Das kriegt man eigentlich über das Kundenfeedback immer ganz gut mit. Und wenn wir neue Produkte ausprobieren, dann man sieht dann schon nach einem Jahr, also interessiert es überhaupt irgendjemand oder eher gar nicht so. Das merkst du dann schon. Und wenn da so ein bisschen Interesse da scheint, dann ist so in der Regel, gucken wir uns halt an, die Produkte, die wir haben, die Zeit, die wir haben und dann überlegen wir, wo macht es halt jetzt gerade Sinn, Zeit wieder rein zu investieren, um da weiterzubauen. Bei Bucket AV ist es ehrlicherweise auch so, wir sind da im Prinzip mit den Features, wir haben da 95% von dem, was unsere Kunden fragen, haben wir da drin. Und die anderen 5 machen auch, denke ich, keinen Sinn, da reinzubauen. Also da ist es dann halt auch Maintenance, viel über die Jahre. Das merken wir auch, dass halt, was du vor 7 Jahren oder so gestartet hast, da hast du jetzt halt dann auch Sachen, die musst du austauschen, Komponenten in der Software, die du ersetzen musst. Da geht's dann auch, da fließt auch dann irgendwann relativ viel Zeit auch in den Maintenance-Sachen rein. Oder es gibt neue AWS-Features, die du dann irgendwie verwenden willst oder neue Regionen. Jetzt gibt's ja zum Beispiel diese Region da in Brandenburg, wo es ein bisschen anders alles funktioniert. Und das sind dann halt so Themen, die wir dann da ja machen, ja.
Aber in Brandenburg kannst du trotzdem normal über den Marketplace verkaufen.
Nee, ist alles anders. Ist ja so, ist ja alles so ein bisschen abgekoppelt vom Rest von AWS in dieser neuen Region, die sie da Sovereign Cloud nennen. Und da ist jetzt alles ein bisschen anders. Da sind wir gerade dran, das zu portieren. Das Spannende ist, in der neuen Region da in Brandenburg, da gibt es den Virenscanner von AWS nicht.
Ah ja, da gibt es viele Features nicht, habe ich gelesen.
Genau.
Ja, okay.
Und das ist natürlich wieder für uns interessant, da reinzugehen, weil haben auch schon die ersten Kunden gefragt, ob wir da das anbieten können. Also ja, das merkt man dann immer relativ schnell so. Und da sind wir dann auch immer spontan. Ich meine, wir haben so einen Produkt-Backlog natürlich, aber das kam jetzt halt rein. Und jetzt, das war auch am Anfang nicht klar, gibt es das Feature da nicht. Das ist jetzt in den letzten paar Wochen klar geworden. Und jetzt bauen wir das halt kurz, haben wir das nach oben priorisiert, weil das halt irgendwie keinen Sinn für uns macht.
Ja, ist ja genau. Für die Kunden, die genau dahin wollen, wahrscheinlich wieder im Einkaufsprozess irgendwo auf einer Checkliste drauf, gibt einen Virenscanner, oh, gibt keinen Virenscanner, hat, dann können wir das ganze Projekt nicht machen, ist er dann ja für euch geschickt.
Ja, ich meine, es gibt ja schon in vielen so Security-Frameworks ist halt schon die Regel, dass eingehende Daten gescannt werden müssen und dann musst du das halt irgendwie machen.
Ja, also jetzt sind wir ja schon voll in den Produkten. Ich glaube, du hast ein bisschen meine Frage noch nicht so ganz beantwortet, wann so der Scheidepunkt war mit, wir wollen voll auf Produkte gehen. Habt ihr da irgendein Vorbild gehabt? Habt ihr das für euch selber entschieden? Habt ihr im amerikanischen Markt irgendjemand verfolgt und gesehen, hey, da ist dieses Zeit-Geld-Verhältnis deutlich besser, was wir investieren? Oder war es einfach auch so der Spaß an der Sache für euch? Haben die Kunden genervt beim Consulting?
Schon der Spaß an der Sache. Ich meine, was für uns schon eine große Motivation war, Consulting ist super spannend gewesen. Ich habe das super gern gemacht. Das war auch so in meinen 20ern und, oder ja, Ende 20er, Anfang 30er war es natürlich auch super spannend. Du kommst viel rum in der Welt. Wir waren gut hauptsächlich schon Deutschland und Europa, waren aber auch ein paar Mal in den USA. Du kriegst halt viel mit. Du lernst unglaublich viele Leute kennen, wenn du Consulting machst. Also ich kenne immer noch viele Leute von der Zeit. Und das war immer spannend. Aber für uns ist dann auch schon so ein bisschen Lifestyle gewesen. Also ich meine, war früher 4-5 Tage die Woche auf Geschäftsreise. Jetzt bin ich halt praktisch, ich weiß nicht, ich mache vielleicht 1-2 Geschäftsreisen im Jahr mittlerweile. Das heißt, das ist natürlich schon auch so für ein Familienleben, für persönliche Sachen halt alles viel leichter zu organisieren. Ich habe nicht viele Meetings in meinem Kalender. Ich kann mir die Zeit einfach super flexibel einteilen, arbeite oft vormittags und dann oft auch nochmal abends. Genau, das sind eigentlich eher so die Sachen, die dann auch einfach gut reingepasst haben, so ein bisschen wie auch unser Privatleben sich so ein bisschen verändert hat über die Zeit und das jetzt einfach so ein Consulting-Leben, wo man so aus dem Koffer lebt, halt auch nicht so super passt, wenn man so in seinen, ja, Ende 30er, Anfang 40er ist, würde ich sagen.
Was hast du dann überhaupt noch für Geschäftsreisen? Also gibt es da große Kunden von euch, die dann tatsächlich wir wollen mal kennenlernen, wer unsere Dokumente scannt, oder gibt es die wirklich?
Geschäftsreisen sind dann eher so kleine Konferenzen, wo wir irgendwo hinfahren, um die Community ein bisschen zu treffen. Das ist eigentlich das Einzige, was wir noch an Geschäftsreisen machen. Das ist tatsächlich so, die Kunden, wir kennen viele Kunden überhaupt nicht. Das ist auch manchmal ein bisschen erschreckend, aber das ist natürlich auch in so einem Marketplace einerseits das Schöne, andererseits auch Schwierige. Wir haben zum Teil, steht halt ein Firmenname, die kaufen unser Produkt, aber wir wissen gar nicht, wer in der Firma das wirklich benutzt. Manchmal versuchen wir es über LinkedIn dann rauszufinden, wie wir da erreichen können. Aber in einem großen Konzern, da hast du ja keine Chance rauszufinden, wer da dahinter steckt. Und das machen wir dann in der Regel auch gar nicht. Und wenn die sich nie melden mit dem Support, dann wissen wir gar nicht, wer das ist am Ende.
Hintersteckt. Aber wenn die Supportanfrage aufmachen, machen die das auch über das AWS-Tool und dann kriegt ihr das irgendwie da reingespielt oder wie läuft das ab?
Nee, das läuft einfach. Wir haben über eine E-Mail-Adresse, machen wir den Support.
Okay, verstehe. Jetzt haben wir schon ein bisschen Produkte drüber gesprochen. Das Bucket AV ist schon das Größte, oder?
Das ist das Größte, ja, genau. Okay. Und wir haben dann so ein bisschen, also es ist ja auch immer so ein bisschen die Opportunität, also was passt so als nächster Schritt? Ne? Wir sind ja zwei Leute, wir machen Support, Marketing, Entwicklung, was du halt sonst noch alles machst mit einer Firma, von Buchhaltung bis Büroreden, sag ich mal, Podcast aufnehmen. Und das heißt, wir gucken halt immer ein bisschen, was ist der logische nächste Schritt, wo wir halt mit dem, was wir haben, auch das nächste vielleicht bauen können. Und die Idee war dann eben, dass mit diesem, im Prinzip, was wir machen mit dem Bucket AV, ist ja eine Virenscan-Engine, also Klammer AV haben wir und Sophos haben wir noch lizenziert. Die binden wir ja im Prinzip ein, integrieren die. Ja, das ist im Prinzip die was da dahinter steckt an Technik. Und dann haben wir überlegt, wo können wir das noch hinbringen? Und die Idee war dann eben mit Attachment AV, auch sogar der Name ist gleich, das Webseitendesign haben wir einfach kopiert. Wo können wir das noch hinbringen? Und dann, wo gibt es eigentlich noch keinen Virenscanner? Und dann haben wir uns halt angeschaut, zuerst haben wir uns Atlassian angeschaut mit Jira und Confluence. Da gab es damals, mittlerweile haben die es auch eingeführt, aber damals gab es es nicht, haben wir es da reingebaut. Dann haben wir weitergeguckt, können wir das als API anbieten? Also einfach, wenn ein Entwickler möchte irgendwie diese Funktionalität Virenscanning in seinen Upload-Form oder irgendwo einbauen, wie können wir das anbieten?
Bei WordPress habe ich gesehen, kann ich es nutzen?
Genau, dann haben wir WordPress-Plugin gemacht, Salesforce haben wir jetzt eine Integration, eine App gebaut, Make.com ist so eine Automatisierungsplattform. Mhm. N8N ist so eine ähnliche Geschichte aus Deutschland. Mhm. Genau, das heißt, wir gucken jetzt einfach so ein bisschen dieses Pattern. Man integriert sich in viele verschiedene andere Produkte, die so eine Art Marktplatz oder Schnittstelle oder Module oder sowas haben. Das ist da gerade so ein bisschen die Strategie.
Und okay.
Und das...
Auch um
das
euch selbst.
Virenscan ist das Gleiche, ja. Die Basis, die technische Grundlage ist dieselbe wie bei Bucket.av, aber wir bringen es eben jetzt auf andere Plattformen, ja.
Ja, das Branding ist anders und du hast halt eine API, die du ansprechen kannst.
Also genau.
Das Bucket.av gibt es aber aktuell nur auf AWS. Also ihr hättet jetzt auch sagen können, wir bringen Bucket.av, also du kannst ja jetzt, entweder baust du verschiedene Produkte auf oder du bringst das auf verschiedene Plattformen. Jetzt auch zu Azure, Google oder anderen Plattformen bringen können. Habt ihr euch da mal angeschaut? Die haben ja, glaube ich, alle auch ein Marktplatzmodell.
Ja, haben wir uns angeschaut. Prinzipiell ist das auf unserer Liste was mit Dingen, die wir machen können, die es irgendwann vielleicht mal gibt. Ich gucke mir gerade an, ob wir es vielleicht eher so Richtung Scaleway oder europäische Cloud-Provider bringen. Das wäre eigentlich eher, was ich gerade interessant finde. Das steht noch aus. Durchaus möglich, dass wir das irgendwann machen. Vielleicht ein spannender Unterschied, den wollte ich noch sagen, zwischen Attachment AV, was wir da zum ersten Mal gemacht haben, dass wir eben wirklich ein SaaS, also Software as a Service anbieten. Mhm. Weil Bucket.av ist ja, das ist unsere Software, aber der Kunde installiert das in seinem AWS-Account. Das heißt, die ganzen Ressourcen, alles läuft in der Hoheit vom Kunden. Das heißt, wir haben die Daten auch nie gesehen. Also wir sehen auch nichts davon. Wir haben keinen Zugriff auf das System. Mhm. Und jetzt haben wir uns eben in diese SaaS-Richtung bewegt. Wo dann das Backend bei uns läuft, auf unserer
Infrastruktur. Ich buche bei euch, du schickst mir eine Rechnung.
Genau, und das sind natürlich viele Themen dann gekommen, die wir vorher noch nicht hatten. Es ist eigentlich ein schönes Prinzip, finde ich, dass der Kunde kauft eine Software, kann sie selber bei sich laufen lassen. Also mit Bucket.av haben wir das auch optimiert. Das ist von Kunden wirklich super einfach, das zu betreiben. Alles automatisiert, was da irgendwie geht bei AWS. Funktioniert auch prima. Der Vorteil ist eben, der Kunde muss die Daten nicht, wir sind kein Data Processor für den Kunden, GDPR, das ganze Geschieß, hast du alles nicht an der Backe. Ja, das ist natürlich super spannend auch für die Kunden. Und jetzt mit Attachment AV haben wir das eben. Und dann haben wir jetzt zum Beispiel angefangen, eine ISO 27001 Zertifizierung zu machen.
Oh.
Weil wir müssen ja irgendwie den Kunden jetzt beweisen, dass wir halt auch auf die Daten aufpassen und dass wir eine IT-Security hinkriegen als Firma und so. Und dann, das sind natürlich dann Themen, die uns schon auch ein bisschen Zeit gekostet haben, da so einen Zertifizierungsprozess zu machen, auch überhaupt mal unseren ganzen Prozess wirklich wirklich so formell aufzusetzen und so. Das haben wir da schon relativ viel investiert an Zeit.
Habt ihr die schon durch?
Ja, das haben wir vor einem Jahr gemacht. Ich mache jetzt gerade da musst du immer so Audits machen. Jetzt kommt dann wieder der jährliche Audit. Genau, aber das war dann schon nochmal ein bisschen ein anderes Geschäft und du musst dann plötzlich wieder Infrastruktur managen. Also ich war eigentlich ganz froh, dass ich keinen On-Call mehr hatte und irgendwie nach Alerts gucken musste nachts. Das ist natürlich jetzt wieder ein bisschen anders, aber es war jetzt auch ganz interessant und ganz spannend.
Gibt Firmen, die einem das abnehmen, habe ich gehört.
Mal schauen, was das für eine Skalierung annimmt. Irgendwann brauchen wir da vielleicht mal Hilfe. Ja, das stimmt.
Ich habe gerade wieder eine, also witzig, dass du sagst, aber ich hatte letztes Jahr auch ein Gespräch, weil ich es mir mal angeschaut habe, also mit dem ISO. Jetzt gerade eben habe ich wieder eine Mail bekommen von der Ansprechpartnerin, ob wir das jetzt 26 vorhaben anzugehen. Mhm. Also ich hatte einen Kunde, der wollte das unbedingt haben, jetzt ist nicht mehr so relevant. Kannst du ein bisschen kurz sagen, mit was muss ich da rechnen an zeitlichem Invest und was habt ihr dafür bezahlt? Musst du dann gleich ein ISMS aufsetzen und das irgendwie dokumentieren? Brauchst du eine andere SaaS-Plattform, um deine Prozesse zu dokumentieren? Oder hast du es erstmal mit einem Excel-File gemacht? Also was ist der Aufwand zeitlich und finanziell?
Also wir haben so ein SaaS-Tool uns angeschaut. Es gibt ja so ein paar, die da in dem Markt unterwegs sind. Und im Prinzip, was diese SaaS-Anbieter machen, ist, die bauen Integration in deine ganzen SaaS- und Cloud-Tools wieder rein. Also konnektierst dich dann mit AWS, konnektierst dich mit Google, Workspace, GitHub, was auch immer. Diese ganze Automation mit Scannen von, ist die Infrastruktur richtig konfiguriert, hast du irgendwie Vulnerabilities in deinen Softwarekomponenten auf den Maschinen, das läuft alles über diesen SaaS-Anbieter dann. Also dieses, das ist eigentlich eine ganz gute Lösung und die hilft uns tatsächlich auch. Also wir haben früher diese Einzelteile schon alle benutzt. Bei GitHub geguckt, dass die Dependencies von unseren Softwarepaketen aktuell ist, hatten wir, und wir hatten das dann bei AWS. Aber jetzt haben wir halt so einen zentralen Übersicht über alles, und das ist, hilft tatsächlich uns, einen Überblick zu kriegen. Zeitinvest, ich denke, wir haben da so, ich habe da so 2,5-3 Monate dran gearbeitet, das alles glatt zu ziehen, also diese ganzen Integrationen einzurichten, alles, ja, alles glatt zu ziehen. Da kannst du Ausnahmen definieren. Da macht es keinen Sinn, diese Regel zu befolgen. Hier muss ich sie noch befolgen. Einfach alles anzuschauen, auch mit dem SaaS-Anbieter da durchzugehen. Und dann ist es, am Ende hast du praktisch ein, genau, eine große Sache war auch noch die ganzen, also Freelancer, die man eben hat, die dann mit einem zusammenarbeiten, dass du die halt dann auch richtig onboardest. Die müssen dann so ein Security-Training machen. Da musst du dich halt auch noch drum kümmern. Also, dass du dann Zugriffsrechte wieder widerrufst, wenn die gehen und so, dass das alles funktioniert. Das war tatsächlich noch ein bisschen Arbeit. Ja, ich denke, wir haben so zwei, ich habe so 2 bis 3 Monate dran gearbeitet. Ich glaube, die ganzen Tools und die Zertifizierung selber und so, ich denke mal, das kommt so ungefähr auf 10.000 Euro, so grob. Also mit allen Kosten, die da zusammenhängen, so grob.
Für die erste und jetzt für das, für die Folge?
Für ein Jahr. Ja, das hast du dann im Prinzip mehr oder weniger jedes Jahr hast du da 10.000, würde ich sagen. Ja, weil du hast dann wieder Re-Audits, dann musst du noch Penetration-Tests, solltest du ab und zu mal einen in Auftrag geben und so. Also da hast du dann schon auch so jährliche Kostenblöcke drin.
Ja. Okay, naja, interessant zu wissen für die, die es vielleicht auch, ist ja jetzt was, was immer wieder kommt, wenn man jetzt gerade auch mit egal deutschen Behörden oder Versicherung, Banken, was du früher auch gemacht hast, die wollen sowas ja immer haben. Von daher hat mich das jetzt mal interessiert, wie das läuft.
Ja. Und wir kriegen tatsächlich auch von vielen Kunden, also größeren Kunden, vor allem auch so im Salesforce-Umfeld, da kriegen wir oft halt so Fragebogen, weiß nicht, ob du das schon mal so mittlerweile kriegst du ja, wenn du als Lieferant gelistet werden willst, kriegst du erstmal so einen Security-Fragebogen mit 400 Fragen. Und das Spannende ist, diese ganzen Fragen, die sind im Prinzip alle beantwortet in unseren Prozessen, Prozeduren, die jetzt in diesem, die ISO-Zertifizierung eben definiert sind. Und die kann ich dann immer relativ einfach darüber tragen. Also dafür hilft es dann schon. Du hast auch diese Struktur dann und weißt, wo du was geregelt hast und wie das überwacht wird. Das hat uns tatsächlich schon auch geholfen, da ein bisschen Struktur und Überblick reinzukriegen.
2 Fragen noch zu Bucket AV und Attachment AV, bevor wir dann weitergehen. Du hast ein bisschen, du hast Sophos noch erwähnt als Enterprise-Produkt für Virenscanning neben Glam AV, was Open Source ist, wo ich mein Pattern-Update bekomme, wo ich was spenden kann und so weiter. Mhm. Wie rechnet ihr mit Sophos ab? Also wissen die, wie viel Infrastruktur ihr habt? Musst du da pro CPU auch was bezahlen oder habt ihr da eine Flat-Fee? Und also wie funktioniert das mit so jemandem zusammen?
Die praktisch eine Umsatzbeteiligung kriegen die.
Genau. Okay.
Also das ist, ich glaube, das ist wahrscheinlich relativ üblich für solche Lizenzen. Für uns war das ganz spannend, eben neben dem Clam AV noch einen anderen Anbieter an einen Virenscanner zu haben, weil eben nicht alle so mit so einem Clam AV waren die Kunden nicht alle so zufrieden. Und tatsächlich ist schon auch die, was wir dann gesehen haben, die Performance und auch die, also wird wirklich irgendwas gefunden an Viren, die ist viel höher und auch die Performance viel besser. Also das ist schon wirklich deutlicher Unterschied nochmal gewesen. Deswegen verwenden wir jetzt auch selber Sophos für unsere ganzen Attachment-AV-Integrationen, weil wir viel weniger Infrastruktur, also Rechenkapazität dafür brauchen. Das lohnt sich viel mehr für uns, dann das auf Sophos
ist dann sogar billiger am Ende, weil du weniger CPU-Ressourcen buchen musst, obwohl du die Subscription... Okay, interessant.
Ja, tatsächlich ist das so, genau. Deswegen, das war eigentlich ganz interessant.
Okay, dann ist bei beiden der AWS-Marktplatz wahrscheinlich das größte Ding. Was ist so Nummer 2 und 3? Du hast hier Jira Confluence angesprochen, Salesforce, WordPress, reines API-Scanning. Was ist das so noch groß?
Ja, also die API ist tatsächlich relativ interessant. Das ist jetzt, wir haben das jetzt, ich glaube, letztes Jahr haben wir das so richtig an den Markt gebracht. Und das ist auf jeden Fall das, was am schnellsten wächst, ist die reine API. Wir haben da jetzt auch so SDKs gebaut, dass Entwickler das einfacher benutzen können. Und das wächst jetzt gerade, das ist unser schnellst wachsendes Produkt. Und da haben wir eine Variante als SaaS eben, also wo du es einfach bei uns gegen die API wirfst und da hast du irgendwie, weiß ich nicht, 10.000 Requests pro Monat und bezahlst x Euro dafür. Und wir haben das auch nochmal als AWS-Lösung, dass du es dann in deinem AWS-Account deployen kannst. Die 2 Optionen haben wir da gerade. Und die andere Sache, die gerade von uns am spannendsten ist, ist die Salesforce-App tatsächlich. Das ist so ein bisschen anstrengend. Salesforce ist halt so ein super oldschool Riese. Wir haben das auch selber versucht zu entwickeln, sind da gescheitert, weil es einfach ein riesen Ökosystem ist, wo du, die Dokumentation ist fürchterlich, es ist, macht gar keinen Spaß, so alles, wenn man es nicht kann. Deswegen haben wir da uns jemand gesucht, der uns da, das bauen kann. Und aber auch der ganze, so Salesforce-Kunden, die sind es halt gewohnt, dass sie so einen klassischen Sales-Prozess haben. Du hast erstmal einen Call, dann kriegst du ein Angebot, dann hast du 100 Fragen und dann irgendwann machst du den Abschluss. Das ist halt, was wir bisher gar nicht gemacht haben. Wir haben ja immer nur Inbound-Marketing und am Ende ist der Marketplace, wo du halt klickst und fertig. Das ist da jetzt ein bisschen anders und wir versuchen das gerade hinzukriegen, dass wir die auch eben in so einen automatisierten Prozess reinkriegen und da auch eher die kleineren, mittleren Kunden eben nehmen und die großen, die machen wir dann auch gar nicht, weil wir da keine Zeit dafür haben, jetzt irgendwie 6 Monate mit einem Kunden da hin und her zu diskutieren, ob er das Produkt haben will oder nicht. Hm. Da gibt es ein paar große Anbieter, das sollen lieber die machen. Wir machen da eher ein bisschen die kleinen Fische und da gibt es erstaunlich viele. Also Salesforce ist in Australien und Teilen von Europa tatsächlich super weit verbreitet für auch viele Governance-Kunden, die wir da haben. Also es ist wirklich interessant, da kommen spannende Kunden vorbei und für die ist es dann auch einfach, wenn sie es sich kurz buchen können. Das ist auch etwas, was wir so ein bisschen gelernt haben. Man denkt ja so, also viele kennen das ja auch, die Kunden wollen Sales, jemand vom Sales haben, den sie anrufen können und so. Und was wir halt auch sehen, ist auch große Enterprise-Kunden, die finden das, glaube ich, auch ganz angenehm, wenn sie einfach klicken können und was bezahlen und eben nicht diese riesen, erstmal kommt eine Sales-Truppe anmarschiert, macht einen Workshop und so. Also auch große, wirklich große Konzerne kaufen über Marktplatz Dinge ein und machen auch riesen Umsätze. Das ist wirklich auch ganz spannend, was wir uns auch nicht so gedacht haben eigentlich, aber was tatsächlich auch funktioniert. Das
Also kein NDA unterschreiben, dann wirst du im SAP angelegt, dann kriegst du eine Excel-Liste zum Aushöhlen, damit hast du alles nichts mehr zu tun.
Versuchen wir es uns so gut wie möglich rauszuhalten, weil wir es einfach auch zu zweit, das kriegen wir zeitlich einfach nicht hin. Ja, also da bin ich, das schaffe ich nicht. Und aber das Spannende eben auch, man kommt dann, das war auch im Consulting schon, es gibt oft auch noch einen anderen Weg, in Konzerne was zu verkaufen. Also wenn es wirklich ein Need irgendwo gibt, dann gibt's immer auch nochmal einen, der irgendwo eine Freigabe drücken kann, damit was nicht über den offiziellen Weg geht. Also auch im Consulting, wir waren bei großen DAX-Firmen drin, wo die uns als kleine Firma nachher gebucht haben, weil halt irgendjemand Wichtiges gesagt hat, das geht schon in Ordnung, als was sonst nicht ging. Aber normal kommst du dann nur über Personalvermittler rein. Aber es gibt immer auch Mittel. Also wenn was wirklich gebraucht wird, gibt es, denke ich, auch immer einen Weg, wie das dann doch passiert. Ja.
Jetzt haben wir zwar über die zwei anderen Produkte oder drei, ich weiß nicht, sind es 5 oder 4? Wir haben über den Marbot und HyperEnv noch nicht gesprochen. Der Marbot ist ja wahrscheinlich eher so, ist das das kleinste Produkt?
Das ist auf jeden Fall eins der ältesten. Das machen wir schon ziemlich lange. Also kannst du jetzt gar nicht genau sagen, aber das ist eines der ältesten Produkte. Ich glaube, dürfte sogar ein bisschen älter als Bucket AV sein. Okay. Die Idee war, eine Monitoring-Lösung für AWS zu bauen. Wir sind aber irgendwie, also es gibt Kunden, die das benutzen, ein paar hundert, aber es ist jetzt nie so das Ding gewesen, was so mega abgehoben hat. Also wir haben irgendwie immer so ein bisschen, wir haben schon ein paar Mal das bisschen geändert. Was ist der Ansatz? Wie machen wir es technisch? Wie funktioniert es? Wie ist unser Marketing-Ansatz? Aber irgendwie haben wir das noch nie so richtig abhebt. Haben wir da bisher einfach noch nicht hingekriegt. Ich bin mir immer nicht ganz sicher, woran es eigentlich liegt. Wir diskutieren jedes Jahr, was wir damit weitermachen. Es gibt Kunden, die das lieben, wir selber benutzen das auch.
Jetzt hast du doch gar nicht gesagt, was man eigentlich mitmachen kann.
Was man mitmachen kann, ja, sorry. Also es ist im Prinzip, die Idee ist, du willst mitbekommen, was in deiner AWS-Infrastruktur los ist, ob es da irgendwie Probleme gibt. Und es gibt da viele AWS-Services, Features, die du benutzen kannst, nur du musst die halt auch richtig konfigurieren, einschalten und irgendwie die Ergebnisse einsammeln. Und das macht im Prinzip Marbot, das konfiguriert das Monitoring und schickt die Ergebnisse nach Slack oder nach Microsoft Teams, damit das Team darauf reagieren kann. So ein bisschen Incident Response ist da drin. Also du sagst dann, ich nehme mir diesen Alert, schau mir den an, dann sehen die anderen, du arbeitest da dran. Das ist dann noch drin. Also eigentlich die Zielgruppe sind kleine Teams, so bis 5 Leute, die eine AWS-Infrastruktur monitoren wollen, die nicht wissen, wie das geht. Und die können das dann im Prinzip über Slack und Microsoft Teams durchklicken und das nach AWS deployen. Genau, das ist so die Ding.
Und es hat das einfachste Pricing von euren Produkten, glaube ich. Oder zumindest da weiß ich, was ich bezahle und was ich kriege, weil alles andere ist ja CPU-bound und hängt vom Traffic ab, was ja auch völlig verständlich ist, haben wir auch schon diskutiert, musst du bei AWS ja selber bezahlen, also musst du es irgendwie abrechnen. Das ist beim Abbot noch einfach gemacht, glaube ich.
Genau, das stimmt, das ist ein ziemlich simples Pricing. Da haben wir auch schon viel ausprobiert mit Preismodellen. Also wir haben auch wir hatten mal einen externen Berater drin, der ein bisschen so mit dem Pricing uns geholfen hat, weil das ist auch immer so ein Thema, wie preist man eigentlich was richtig? Also das ist ja tatsächlich super schwierig. Am Anfang haben wir auch viele Sachen viel zu billig immer am Markt gehabt. Das ist auch nicht richtig. Also erstens verlierst du auch Trust. Die Kunden, wenn es zu billig ist, glauben sie nicht, dass es eine gescheite Lösung ist. Das ist das eine Problem. Und das andere Problem ist natürlich, das Ganze, du hast einfach nicht genug Umsatz, um die Entwicklung dann wieder zu finanzieren. Das heißt, da sind wir auch immer am Überlegen, wie kann man das Pricing besser machen. Jetzt bei Bucket AV haben wir das Problem, wie kannst du es so machen, dass die Kunden das leichter vergleichen können, oder willst du gar nicht, dass sie es so leicht vergleichen können? Und das sind ja immer so schwierige Fragen, was passt da am besten für wen und so weiter. Das ist echt immer eine super spannende Frage, wo wir auch immer ein bisschen am Rumprobieren sind. Und gerade bei den Produkten, wo wir noch am Anfang sind, da probieren wir dann auch oft nochmal ein Experiment und machen es nochmal anders. Probieren nochmal mit einem niedrigeren Preispunkt, höheren Preispunkt, anderes Preismodell. Weil es ist immer wieder, ist einfach schwierig. Du kriegst auch schwierig Feedback von den Kunden dazu, weil es sagt dir dann auch keiner, es ist irgendwie, es ist echt schwierig, das irgendwie hinzukriegen.
Immer wieder. Fällt es überhaupt auf der AWS-Rechnung, wenn euer Produkt teurer wird? Das frage ich mich ja dann, wenn das einfach passiert.
Wir haben tatsächlich das ist schon ein paar Jahre her, da haben wir eine relativ drastische Preiserhöhung gemacht, hatten dann Schiss, dass jetzt irgendwie Kunden abspringen, hat sich kein einziger je gemeldet. Also das ist dann immer schade, dass man es nicht schon vorher gemacht hat. Aber
das taucht auf Seite 242 auf der PDF-Abrechnung auf und dann ist es wahrscheinlich durchgerutscht.
Bei manchen bestimmt.
Ja. Okay. Genau. Okay, das nächste Produkt, HyperEnv, das ist ein Private GitHub Runner, die ich in meiner AWS-Umgebung deploye, damit ich eben meine Build-Artefakte, Secrets und so weiter nicht expose, oder was ist da der Use Case dafür?
Genau,
das bin ich, glaube ich, die offiziellen sozusagen auch. Wahrscheinlich.
Genau, also tatsächlich die Motivation, also wir haben als Consultants, wir haben ja viel so DevOps und CI/CD-Pipelines und so gemacht, und wir hatten immer wieder auch so Runner für so GitHub, und früher war es Jenkins und GitLab und so weiter. Und ich weiß gar nicht, wie oft ich sowas gebaut habe, auch für Kunden, Consulting-Kunden, dass wir eben so eine Flotte von Maschinen bereitstellen, die dann diese Workflows abarbeiten können. Und dann haben wir irgendwann gedacht, okay, wir bauen mal für uns selber, weil bei GitHub war es uns so, dass diese Runner, die werden schon ganz schön teuer, also die sind echt ganz schön hoch bepreist. Wir haben wahnsinnig viele Bildminuten, die wir verbrauchen. Ich habe es vor kurzem mal bei LinkedIn gepostet und alle fanden es schrecklich sozusagen, weil wir halt viele Integrationstests tatsächlich haben, die wir regelmäßig laufen lassen, die einfach eine Stunde oder so laufen, bis da alles hochgefahren und ausprobiert ist. Und dann haben wir das gedacht, wir probieren es mal aus, um das selber zu bauen und machen ein Produkt draus. Und genau, das ist so ein bisschen die Idee. Also eine Idee hinter HyperEnv ist, du kriegst günstiger deine Compute für deine Runner bei AWS, als du sie bei GitHub kriegst. Das ist eine Motivation für Kunden, sowas zu benutzen. Die andere Motivation ist noch, du willst, dass deine Runner halt in AWS laufen, damit du im gleichen Netzwerk schon bist. Also das ist eigentlich die zweithäufigste Motivation, dass du schon im privaten Netz bei AWS bist und dann auf deine Datenbank kommst, um da dein Migrationsskript laufen zu lassen und sowas zu haben. Das sind eigentlich die zwei Hauptgründe, warum Kunden nach so einer Lösung suchen.
Okay.
Aber das ist auch eine schwierige Geschichte mit HyperEnv, weil jetzt hat GitHub da auch gerade wieder Preisänderungen angekündigt, dann wieder zurückgezogen. Jetzt kommt sie wahrscheinlich im März. Ist noch nicht so ganz klar. Also da ist auch die Frage, ob das Geschäftsmodell überhaupt nachher noch Sinn macht oder nicht. Also wenn da jetzt diese Extra-Charge für diese sogenannten Self-Hosted Runner kommt, dann macht das wahrscheinlich businessmäßig gar keinen Sinn mehr, HyperEnv zu machen. Mal gucken, ja. Also sind wir uns noch nicht ganz sicher, was damit wird.
Ja, das ist ja auch das Risiko, was ihr jetzt im generell habt. Ne? Baut AWS was Eigenes, reduzieren sie den Preis, kommt sowas wie jetzt bei GitHub. Also das ist so eine, verlinke ich gern, hatte ich in meinem Alles nur geklaut Newsletter, glaube ich auch. Sie haben angekündigt, dass du für Self-Hosted Runner auch pro Minute zahlen musst. Die Argumentation ist, wir müssen ja unsere zentrale Infrastruktur, wo die angemeldet und verwaltet werden, das kostet uns ja auch Geld. Also wollen wir von dir was haben, dass du unsere Runner nicht nutzt. Ne? Ein Stück weit kann man es verstehen. Ich glaube, was ich wieder nicht verstehen kann, ist, dass es, glaube ich, sehr kurzfristig erfolgt ist, wie man es bei den Amerikanern ja kennt. Neue Preise in 2 Wochen oder in 3 und dann sind die aktiv und du hast sie auf der Rechnung. Und da gab es einen Shitstorm, haben sie das zumindest zurückgenommen. Ja, oder ich glaube 2 Tage später oder so. Habe jetzt aber auch nicht mehr verfolgt, was sie da entschieden haben. Und daher bin ich da sehr gespannt. Ist natürlich für euch gefährlich. Habt ihr dann, jetzt haben wir die 4 Produkte, haben wir durch. Du hast vorhin 5-mal gesagt, was habe ich was vergessen?
Nee, ich glaube, wir haben alle. Wir haben ein paar immer wieder Michael eingestellt. Also es gibt nicht mehr alle Produkte, die wir am Anfang hatten. Und ich denke, das stimmt, das ist ein Problem, was man hat. Ich glaube, das ist, was jeder. Wir sind ja eine kleine Entwicklerbude, ja, mit 2 Leuten. Wir können natürlich keine oder wir haben natürlich immer nur kleine Lösungen, die einen relativ überschaubaren Scope auch haben. Klar kann das jemand Großes wie AWS oder auch die anderen relativ schnell nachbauen oder ändern sich die. Das ist, denke ich, man muss da ein bisschen flexibel sein, ein bisschen gucken. Das, was uns ganz gut gefällt, ist das Attachment AV, wo wir halt in so viele verschiedene Plattformen rein integrieren können und auch die API, wo wir direkt mit den Entwicklern praktisch dann die Geschäftsbeziehung haben. Wir glauben, dass das relativ stabil sein wird auch in Zukunft. Weil wenn was mal integriert ist, ist es auch schon in der Regel, hast du das dann ganz gut. Das ist auch, was wir bei Bucket AV und bei so Sachen sehen. Wenn du so eine Lösung mal ausgerollt hast, die sozusagen die Hürde, das wieder einzutauschen gegen eine andere Lösung, die ist schon auch relativ groß, weil du musst ja erstmal Aufwand wieder reinstecken. Musst irgendwie jemand beauftragen, das wieder umzubauen. Das passiert dann auch nicht von heute auf morgen in der Regel. Das heißt, du hast schon relativ konstanten Umsatz auch mit den ganzen Sachen.
Du hast gerade kurz eingestellte Produkte erwähnt. Das interessiert mich jetzt natürlich immer bei solchen Menschen, die dann auch mehrere Sachen machen. Wie viele Sachen habt ihr schon gemacht, die nicht funktioniert haben oder die ihr eingestellt habt? Also jetzt sind 4 Produkte am Markt, die sind erfolgreich, kann man schon sagen. Wie viel muss man denn machen, damit man 4 erfolgreiche Produkte hat? Habt ihr 40 Produkte gebaut oder 10 oder kannst du ungefähr was sagen?
Also was wir, das eine SaaS, was ich vorher gesagt habe, mit den Zeitreihendatenbanken, das haben wir eingestellt, schon relativ früh. Das hat A, keine große Reaktion am Markt gehabt und dann haben sie auch noch die Lizenzbedingungen da geändert gehabt, die wir da hatten, für die Software, die wir da benutzt haben. Und dann diese ganze Content-Sache haben wir im Prinzip, also das war jetzt gar nicht jetzt unsere Softwareprodukte, sondern diese ganzen Infoprodukte, die wir hatten, Bücher und so weiter, das haben wir alles eingestellt, machen wir gar nicht mehr, weil sich das ist einfach nicht so interessant.
Ah ja, super interessant. Also jetzt, wir haben jetzt ein bisschen Technologie schon gehabt. Machen wir mal kurz da weiter, bevor wir dann zum Thema Vertrieb und Marketing kommen. Du hast gesagt, ihr nutzt hauptsächlich selber AWS logischerweise. Da frage ich mich natürlich, habt ihr euch das mal angeschaut? Oder du hast ja jetzt auch angesprochen, du willst dir andere Cloud-Anbieter anschauen. Wäre da nicht mehr Marge für euch drin, wenn ihr nicht das Premium bezahlt für AWS? Oder ist es für euch voll okay, weil ihr ja in der bequemen Marktplatzsituation da seid und eben euch ins gemachte Nest setzen könnt.
Ja, gut. Also unsere Geschichte ist halt da, wir machen halt schon lange AWS. Wir kennen uns sehr gut aus. Wir haben viel Consulting gemacht, wo wir wahnsinnig viel über jede kleine Detail von AWS gelernt haben. Das heißt, unser Problem ist immer, wir sind halt sehr schnell, was auf AWS zu bauen. Also wenn ich irgendeine Lösung brauche, stecke ich dir die Services bei AWS recht schnell zusammen und hab eine Lösung sozusagen. Das ist so ein bisschen unser, sage ich mal, Anfangszeichen Problem. Wenn ich es woanders mache, muss ich mich halt erstmal wieder, was kann jetzt bei Scaleway die Serverless-Funktion, was ist da bei S3, also wie das bei denen heißt, der Object Storage. Das braucht halt einfach viel, viel, viel länger. Und ich kenne die ganzen Stolperfallen noch nicht. Ja, bei AWS weiß ich genau, was ist das Problem, wie kann ich große Daten Terabyte von S3 runterladen, was ist da? Da gibt es ja Dinge, die hat der normale Entwickler noch nie gehabt, das Problem, die wir da schon gelöst haben, sage ich mal. Das ist immer so ein bisschen das Problem. Aber wir gucken uns durchaus jetzt auch andere Sachen an. Anderes Problem auch noch ist halt immer, es macht halt immer am meisten Sinn, dahin zu gehen, wo auch viele andere sind. Wenn ich mir jetzt halt angucke, Anzahl Kunden bei Cloud-Provider oder auch irgendwie Lösung X und vergleicht es mit dem anderen, dann macht es halt immer eigentlich schon am meisten da Sinn, wo halt auch die meisten Kunden sind. Da ist halt der Umsatz in der Regel auch dann höher. Deswegen, mit Attachment AV haben wir jetzt einfach so ein bisschen flexibler. Also wir haben uns schon wegentwickelt von AWS, auch mit Absicht, weil wir halt immer schon wussten, dass wir nicht alles auf ein Standbein setzen wollen und das ist so ein bisschen was aus mit Attachment AV auch so Stück für Stück passiert tatsächlich. Ja.
Was hältst du jetzt? Das haben wir vorhin die AWS Sovereign Cloud angesprochen. Ich hatte ja auch schon ein bisschen belächelt. Da hat auch, ich habe auch einen Bekannten, der sich sehr reichweitenstarken LinkedIn-Post dazu geschrieben, hat, glaube ich, den Handelsregisterauszug gepostet und von wegen AWS hätte es so verkackt, weil es eben ja der Inhaber am Ende die amerikanische Firma ist. Was hältst du von der ganzen Geschichte? Denkst du, das hat eine Chance oder werden die, jetzt haben wir auch angesprochen, dass es ein paar Features gar nicht gibt und es für euch ist es dann wieder eine Chance, aber hat dann, ich glaube, Microsoft hat ja mal sowas auch gebaut mit der Telekom zusammen, so eine Azure Cloud für Deutschland, die gibt es heute nicht mehr. Hat es überhaupt eine Chance, wenn es so viele Sonderlocken hat?
Gute Frage, ja. Ich bin mir auch nicht sicher. Also ich finde es erstaunlich, wie viel Aufwand AWS offenbar reingesteckt hat, technisch. Also sie haben wirklich ja versucht, technisch alles abzutrennen von dem, sag ich mal, aus US gesteuerten Teil ihrer Cloud. Also sie haben wirklich DNS, Zugriffsrechte, alles extra gebaut. Das macht es ja wahnsinnig technisch auch wirklich kompliziert. Mhm. Die Dokumentation ist ein Klon von der anderen.
Okay,
müssen sie auch alles pflegen. Also ich weiß gar nicht, wie, da muss ja wahnsinnig viel Arbeit reinfließen, dann das alles aktuell zu halten und zu maintainen. Deswegen, ich bin mal gespannt, wie, also ist die ganze Consult, wir kennen, wir haben viele Verbindungen noch zu diesen ganzen AWS-Consultant-Firmen in Europa und in Deutschland. Und die sind ja alle, die werden alle drauf getrimmt, jetzt in diese Sovereign Cloud ihre Kunden zu begleiten. Ne? Also das wird schon ein Sales-Druck dahinter sein, da Leute auch reinzubringen. Aber ich bin auch mal gespannt, wie das dann am Ende, also ob sich der ganze Aufwand für AWS auch nachher lohnt. Ich meine, die werden das schon irgendwie auch durchgerechnet haben, aber ich, so von außen betrachtet, frage ich mich, die müssen ja dann auch schon Umsätze da machen, dass sich das alles lohnt.
Ja, oder brauchen halt ein Commitment, weil also ich frage mich halt, wenn du jetzt in Frankfurt bist, was weiß ich, und in der Regel hast du ja deine Daten selber verschlüsselt, hoffe ich zumindest mit deinem eigenen Schlüssel, der nicht in AWS läuft, dann sind deine Daten einigermaßen sicher. Ja, es steht eine amerikanische Firma drüber und so weiter, kann man gern geteilter Meinung dazu sein. Aber gehst du jetzt nicht her und migrierst es in die Sovereign-Region, vor allem nicht, wenn du weniger Funktionen hast. Auf der anderen Seite, wenn du öffentlicher Dienst bist, dann gehst du doch zum richtig souveränen Angebot, zu einem deutschen oder europäischen Anbieter. Da gibt es ja jetzt auch eine gute Auswahl. Du hast Scaleway genannt, es gibt Stackit, es gibt Ionos, es gibt, was weiß ich, UpCloud aus Finnland, Exascale aus der Schweiz. Wir sind ja hier neutral, um ein bisschen ein paar zu nennen. Dann gehst du doch dahin, wenn das die Features reichen, sage ich mal.
Also würde ich jetzt spontan auch vermuten, aber ich kann's dir nicht sagen. Ich sehe auch, also wenn ich jetzt wirklich diese Sorgen habe mit US-Konzern und Ding, verstehe ich nicht ganz, was der große Unterschied zwischen European Sovereign Cloud und Frankfurt ist tatsächlich.
Mal gucken, weniger Features.
Features und 10%. Das ist auch teurer, ne? Das ist mindestens 10% teurer. Ist es auch noch. Das musst du ja auch noch berechnen. Und Migration ist Migration von dem einen nach andere, glaube ich, dann noch weniger. Es kostet ja auch immer einen Haufen Geld und Aufwand. Also bin gespannt, was sich da tut. Wir gucken jetzt mal halt, weil es das Virenscanner-Feature gibt. Ist es für uns jetzt halt wirklich so kurzfristig interessant. Da kann man so ein bisschen opportunistisch vielleicht was ab, was lösen und den Umsatz mitnehmen. Aber, ich bin mal gespannt, wie es sich entwickelt. Ja. Also, was man auch sagen kann, man kann schon, also AWS hat schon die sind schon auch gut mit einem großen Verkaufsteam und die haben da schon auch ein bisschen Power dahinter, solche Dinge auch zu steuern.
In den Markt zu bringen.
Ja, von dem her mal gucken, ja.
Heute Morgen habe ich einen Newsletter bekommen oder einen Link, da steht AI is killing B2B SaaS. Die schickt dir den Artikel nachher und werden hier auch in den Shownotes verlinken. Wie ist so dein Take? Sieht man jetzt auf LinkedIn ja auch, du hast N8N angesprochen, das habe ich gestern schon gesehen. Bei Claude bauen sie jetzt selber Agenten ein, brauchst vielleicht gar kein N8N mehr in Zukunft. Gehe ich jetzt her und kann nächste Woche hingehen und mir Bucket AV selber nachbauen? Funktioniert das dann? Natürlich noch die Sophos-Lizenz, aber also ist das eine Gefahr für euer Geschäft? Was denkst du dazu?
Ich kann es ja auch nicht genau sagen. Ich lese auch diese Artikel überall. Ja. Ich probiere es so selber ein bisschen aus, baue Sachen, guck, was da rauskommt. Ich bin noch unentschlossen, um ehrlich zu sein. Also mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Ich glaube schon, dass ich habe irgendeine Lösung gebaut und ich habe 5 Jahre lang investiert, eine Lösung weiterzuentwickeln und im Detail sozusagen zu verfeinern, ist schon ein Unterschied. Also das sehe ich bei Bucket AV, ja, es ist ja wirklich ein du denkst, es ist ja eigentlich super einfach. Du lädst eine Datei von S3, schickst sie durch einen Virenscanner. Was soll da schon schief gehen? Ja?
Ja.
Aber was da im Detail alles nachher drin gelandet ist, an Problemen, die wir da gelöst haben in Software, das hätte ich am Anfang auch nicht gedacht, was da alles so passieren kann. Weißt du, was alles schief gehen kann und unter hoher Last auch so Systeme zu betreiben und so. Also da haben wir wirklich über die Jahre viel, viel gelernt und viel rein implementiert. Und ich denke mir immer, ich kann mir noch nicht ganz vorstellen, dass das nachher aus so einer LLM rausfällt in dieser Detailtiefe. Dass du da kurz mal eben ein Skript oder eine Lösung bauen kannst, das sehe ich so, das finde ich auch ganz interessant. Aber ich glaube dann, so ein Produkt über die Jahre zu verfeinern und zu verbessern, das ist schon nochmal eine Leistung, die da eben nicht einfach aus so einem LLM rausfällt. Ja.
Aber du tust selber auch schon mit AI coden, logischerweise. Was nutzt du da aktuell?
Also ich benutze es eigentlich gerade viel meine Sachen zu reviewen. Also ich sage dann, guck dir das nochmal an, was fällt dir da auf? Ich benutze es oft, so Fehler zu finden. Also ich habe irgendwie so ein Stack Trace und dann sage ich, hey, was ist hier schief gegangen? Und dann ist es meistens relativ gut darin, die Stelle zumindest zu finden. Und ich sehe dann relativ schnell, was das Problem ist. Das hilft mir ganz gut. Ich habe es jetzt auch schon viel benutzt bei Blogposts. Also Michael und ich, wir machen ganz viel Peer-Reviewing. Also alles, was wir programmieren, alles, was wir auch an Content machen, schaut der andere nochmal durch und meistens mit GitHub so ein Pull-Request und schaut der andere kurz rein. Und was hat tatsächlich jetzt mit Blogposts viel gemacht, dass ich die auch in die LLM reinwerfe und sage, guck dir das mal kritisch an, habe ich irgendwas Technisches falsch beschrieben und so. Das ist mir tatsächlich, hat es mir auch schon öfters was gefunden, wo ich einfach was geschrieben habe, was nicht ganz stimmt. Kann ich sagen, guck hier nochmal in die Doku von der API, von der, was weiß ich, von hier, von da, guck dir hier nochmal die Preise an, habe ich es richtig ausgerechnet. Also ganz spannend, da habe ich oft auch schon Fehler damit gefunden. Also so benutze ich es eigentlich gerade tatsächlich.
Aber so zum Coden dann Claude oder Codex oder bunt gemischt?
Bunt gemischt, ich probiere alles so ein bisschen aus. Was mir eigentlich ganz gut gefällt, ich habe Continue Dev, das ist so ein Plugin für Visual Studio Code. Da habe ich hinten AWS Bedrock dran gehangen und dann kann ich da die Modelle mir so ein bisschen aussuchen und durchprobieren. Das fand ich eigentlich ganz interessant, so ein bisschen zum Rumspielen.
Na, cool. Ja, haben wir da ein bisschen einen Einblick bekommen. Beim Vertrieb, Marketing, da haben wir jetzt ja auch schon viel drüber gesprochen, dass ihr da sehr profitiert von dem Marketplace. Aber was ich jetzt noch nicht ganz verstanden habe, musst du da eine Provision auch an den Marktplatz abtreten oder stellen die dir denn hin, weil du nutzt ja selber AWS-Ressourcen, machst so wieder Umsatz auf der Plattform. Wie funktioniert sowas und wann bekommst du dein Geld? Ist es dann immer ein Monat, nachdem das mit dem Kunde abgerechnet wurde, so zeitversetzt? Also wie funktioniert das?
Andi, was denkst du? Musst du bei Amazon eine Provision bezahlen, wenn du einen Marktplatz benutzt?
Ich würde sicherlich, sollten wir jetzt mal ja sagen, aber sie haben ja eigentlich, verdienen ja mit dir schon Geld, wenn du du bringst den Kunden auf die Plattform.
Sie verdienen gerne doppelt auch, denke ich. Ja, also du zahlst eine Provision natürlich. Die ist auch 5%, ganz
unterschiedlich. 10 mehr unterschiedlich, okay.
Unterschiedlich je nach Produktart. Also eine hohe Provision zahlst du für diese AMI-Produkte, also wie Bucket AV. Okay. Eine niedrige Provision zahlst du für SaaS-Produkte. Sie pushen ganz arg, dass die ganzen Partner alle über diesen Marketplace verkaufen. Das ist ein großes Ziel von AWS. Wir können froh sein, dass wir noch keine Werbung schalten müssen im AWS Marketplace, wie du es bei Amazon
machen
musst.
Ich wollte jetzt gerade noch fragen, musst du Marketplace Optimization machen schon, also so, damit du gefunden wirst?
Also wir machen natürlich Keywords, also wir gucken, dass unsere Keywords gefunden sind, gucken immer, wie das Ranking zu den Konkurrenten und so ist. Das machen wir auf jeden Fall. Es gibt noch keine Werbung auf dem AWS Marketplace. Es wird sicher irgendwann kommen, bin ich mir 100% sicher. Der Marketplace, was wirklich schwierig ist, also man kommt schlecht an die Daten ran, worüber sind die Kunden das erste Mal gekommen? Also sind sie über unsere Webseite gekommen oder sind sie über den Marketplace gekommen? Kann man nicht so 100% auseinanderhalten anhand der Daten, die man da kriegt, leider. Aber sind, denke ich, beides wichtige Kanäle für uns. Das, was für uns immer gut funktioniert, ist, wenn du ein Problem hast, was du halt leicht suchen kannst. Also du hast halt das Problem S3 Virenscan, dann ist klar, was braucht der Kunde, er braucht uns. Also das kannst du Keywords sind klar, alles ist relativ simpel. Es gibt nicht so viele Alternativen. Das ist auch, was uns bei AWS Monitoring mit Marbot deutlich schwerer fällt, weil das ist halt ein viel breiteres Feld. Der Kunde gibt halt was einen viel breiteren Begriff an, da gibt es viel mehr Lösungen, da ist es viel schwieriger im SEO und so zu machen. Das ist auf jeden Fall so. Deswegen versuchen wir auch eher so diese Also wir gucken auch ein bisschen bei der Produktauswahl, was wir bauen, können wir das einfach erklären und passt es in drei Keywords sozusagen.
Okay.
Das ist, ja, das ist auch eine Strategie, was wir gelernt haben. Ja, weil mit zwei Leuten, du hast jetzt keine Zeit, irgendwie lange was zu erklären. Wir haben da nicht die Kapazität, irgendwie einen riesen Marketing-Bohai abzufeuern sozusagen, um erstmal irgendwie das nie zu erklären, und das funktioniert bei uns für unser Produkt nicht. Also das können wir nicht leisten, sowas.
Kriegst du dann Bewertungen auf dem Marktplatz und kannst dadurch in dem Ranking steigen? Also nur 5-Sterne-Bewertungen, oder gibt es auch Kommentare von Kunden, oder wie läuft das?
Genau, Bewertungen sind, wie immer weißt du nicht genau, wie der Algorithmus die Sortierung macht, aber Bewertungen scheinen auf jeden Fall reinzufließen. Das heißt, wir gucken, dass wir mit Kunden, mit denen wir interagiert haben, eben nachher noch nach einer Bewertung im Marketplace fragen, und das hilft auch auf jeden Fall, im AWS Marketplace gefunden zu werden. Hilft natürlich auch, den Trust aufzubauen, wenn jemand sich die Lösung anschaut. Genau, das auf jeden Fall.
Und jetzt dann zu Attachment AV und eurem eigenen SaaS. Wie sieht da euer Marketing-Game aus? Also macht ihr da Performance-Marketing? Macht ihr wieder Vorträge, Infoprodukte? Gibt es irgendwas, was da besonders gut funktioniert? Oder wie funktioniert die Kundenakquise dafür?
Das Einzige, was wir bisher zum Laufen bekommen haben, ist eigentlich Content-Marketing. Also das ist das Einzige, okay, was jemals bei uns richtig funktioniert hat. Das heißt, wir gucken, dass wir Content produzieren, dass wir machen YouTube-Videos, machen Blogposts, SEO-Sachen. Das ist das eine. Und bei Attachment AV ist tatsächlich auch dadurch, dass du halt Integration dann hast, du hast dann was bei make.com auf der Seite über dein Produkt, du hast was bei N8N dann drin, bei WordPress im Plugin Store. Du hast ja auch immer Backlinks und kannst wieder zurückverlinken und so. Das ist ganz, ganz interessant auf jeden Fall, um das so ein bisschen aufzubauen. Das sind wir aber. Ist ja alles noch relativ frisch, also ist ja alles so ein bis zwei Jahre erst alt. Also wir sehen jetzt so langsam, dass sich das aufbaut. Gucken auch gerade so ein bisschen an mit SDKs. Also da hast du auch für jede Programmiersprache gibt es irgendein Modul Package Manager, wo du wieder was publishen kannst. Da versuchen wir so ein bisschen noch hinzugehen und dann halt auch viel Content. Und das ist auch so eine Story, die zieht sich bei uns seit 11 Jahren durch. Es ist immer, also sag ich mal, Marketing zu machen, steht immer relativ weit unten auf der Sachen, die wir Lust haben zu machen, sag ich mal. Es macht immer mehr Spaß, irgendwas zu programmieren oder irgendwas weiterzuentwickeln. Und da müssen wir uns immer so ein bisschen zwingen, auch genug Marketing-Zeit zu investieren, um die Sachen dann auch an den Mann zu bringen, tatsächlich.
Ja, das ich überlege gerade auch.
So ein Struggle, den wir haben. Ja.
Also du kannst natürlich Podcast oder Newsletter-Werbung buchen. Da mache ich natürlich auch einen Special Deal für euch, ist ja klar. Aber jetzt überlege ich gerade auch, wenn ich so zurückgehe bei den Gästen, die jetzt ein SaaS gebaut haben, was mich dann doch überrascht hat, ist, ich hatte jetzt schon 2-3 Gäste, bei denen brutal funktioniert hat das Thema Webinare, also dass man eben Wissen weitergibt mit einem Partner zusammen. Ich war jetzt hier, Social Media, Scheduling Tool, die hatten über 1000 Teilnehmer in einem Webinar, was ich total abgefahren finde. Ne? Damit schaffst du ja Trust und auch kleine Verbindungen, kriegst auch die E-Mail-Adressen vielleicht von den Menschen, die dann teilnehmen. Und Weiterempfehlungen, da hatte ich auch ein B2B-SaaS hier für Physiotherapiepraxen, die haben 70% der Neukunden, kriegen die halt, weil die Bestandskunden das weiterempfehlen und dafür einen Benefit bekommen. Das fand ich auch abgefahren, also 70% Weiterempfehlungsquote, mir fallen bestimmt noch ein paar ein. Mhm. Aber ich kann natürlich total verstehen, ihr seid beide Techniker, und was man am wenigsten gern macht, ist dann rausgehen, Marketing machen und so. Hoffe ich, dass jetzt ein paar über den Podcast auf jeden Fall kommen.
Vielleicht.
Ja. Oder du einen Werbeslot buchst. Das sprechen wir dann nachher noch.
Ich denke, unser Problem ist so ein bisschen, dass die Produkte sind ja schon ziemlich speziell, sage ich mal. Jetzt nicht jeder, der irgendwie Salesforce hat, will deinen Virenscanner haben, sondern den willst du jetzt halt haben, weil jemand hat dir gesagt in deiner Security Review, dass du den brauchst. Also ich glaube, wir haben immer, unsere Produkte sind schon auch so ein bisschen, brauchst wirklich den Need. Du machst jetzt nicht einfach mal so aus, weil du drauf gestoßen bist, kaufst du unser Produkt, sondern wenn du es nicht wirklich brauchst, wird es dich auch nicht interessieren. Glaube ich, ein bisschen anders, wie wenn du ein Physiotherapeut bist, dann kann dich erstmal einer auf die Idee bringen, du könntest da auch ein Online-Tool kaufen, dann denkst du, das würde ja Sinn machen. Aber wahrscheinlich hast du gar nicht die Idee gehabt, nach einem zu suchen. Das glaube ich, eben ein bisschen der Unterschied.
Vielleicht musst du eine Partnerschaft oder ein Webinar mit einem ISO 27001 SaaS-Anbieter machen und dem dann sagen, hey, für jeden Kunde, den ihr bei haben einen Virenscanner für Object Storage oder für Attachments, dass die dann eine Provision kriegen. Also das könnte ich mir jetzt gut vorstellen, dass es dann darüber funktioniert, weil die sind ja dann da dran. für einen Partner empfehlen?
Das wäre eine Möglichkeit, die ist tatsächlich ganz spannend im AWS Marketplace. Bei AWS gibt es ja auch so ein riesen Ökosystem mit AWS Consulting Partnern. Und die sind ja alle auch provisionsgetrieben. Die kriegen zum einen von AWS Provision, wenn sie irgendwas aufbauen bei AWS. Und die kriegen auch Provisionen, wenn sie was im AWS Marketplace verkaufen. Also können Provisionen kriegen. Das heißt, ich kann theoretisch sagen, du verkaufst für mich Bucket AV an deinen Kunden, lieber Consulting-Partner. Und du kriegst dafür 20% oder so Rabatt auf unser Produkt. Du kannst es aber zum gleichen Preis verkaufen. Also solche Deals gibt's. Das kannst du auch im AWS Marketplace direkt abwickeln, sowas. Und da gibt's dann große Softwareanbieter, haben dann so Alliance Manager, die haben dann halt, die graben dann die ganzen AWS Consulting Partner an, machen mit denen so Agreements, dass die dann da Prozente kriegen und so. Das ist theoretisch möglich, aber ja, wir haben auch noch nie richtig da Zeit in rein investiert und das versucht. Hm. Aber das wäre auch eine Möglichkeit, zum Beispiel den Reach da zu erweitern.
Wenn die von euch Provision bekommen und von AWS, dann kriegen die es ja doppelt. Von daher ist es für die bestimmt spannend,
zu machen. Könnte sich lohnen, ja, das stimmt. Aber die Frage ist halt, mach ruhig weiter.
Wolltest du noch dazu sagen?
Nee, alles gut,
okay, mach weiter. Wie funktioniert eine Firmengründung mit dem eigenen Bruder? Streitet man sich da, sieht man sich zu oft oder ist das was bei euch total geschmeidig jetzt gelaufen ist über die lange Zeit?
Also wir sehen uns nicht so oft, weil wir nicht im gleichen Büro arbeiten. Nein, Quatsch. Nee, das funktioniert super gut bei uns. Also wir haben das von Anfang an, war das eine super Sache. Es gab noch nie über irgendwas Streit. Wir waren uns auch noch nie so richtig über irgendwas uneinig. Wir sind so ein kleines bisschen verschieden sind wir schon. Michael ist schon ein bisschen mehr der noch tiefer so im Programmieren und so drin steckt und da mehr Freude noch drin hat. Ich mache schon auch so ein bisschen, zumindest gern so Marketing und Sachen. Genau, deswegen, das funktioniert eigentlich super. Genau, wir haben, es ist auch wirklich angenehm, so mit jemandem das zu machen, den man schon so lange kennt und dem man so ein Vertrauensverhältnis hat. Das macht natürlich auch vieles einfacher. Man kann über Sachen einfach reden, wo man sonst vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten hat. Deswegen, ja, also für uns funktioniert das super. Wir haben auch, das ist ja auch das Witzige, wir haben ja vorher auch schon zusammen in der gleichen Firma gearbeitet damals. Also wir sind schon relativ lange beruflich zusammen unterwegs auch gewesen.
Naja, witzig. Okay, ja, sehr cool, wenn es so funktioniert. Und habt ihr da eine feste, du hast es ein bisschen angesprochen, er ist tiefer in der Technik, aber so feste Themen habt ihr euch nicht aufgeteilt. Also jeder macht Support, jeder entwickelt.
Ja, wir müssen ja auch uns vertreten können, sonst kannst du ja nie in Urlaub oder Krank sein oder so. Also von dem her, wir machen schon jeder alles. Es ist natürlich bei jetzt mittlerweile der vielen verschiedenen Produktvarianten, jetzt auch gerade bei Attachment AV, wo dann das eine der Michael gebaut hat, das andere ich. Da ist es manchmal dann ein bisschen schwieriger, man muss sich erstmal nochmal eingucken, wie hat er das programmiert, was muss ich da jetzt anfassen, wenn ich da was ändern will.
Okay.
Aber da gibt es schon so ein paar Sachen, die so ein bisschen aufgeteilt sind, aber wir versuchen, dass es schon jeder alles machen kann, damit wir uns auch eben gut vertreten können. Und das hat eigentlich auch immer ganz gut funktioniert. Wenn wir zusammen in Urlaub gehen, ab und zu gehen wir noch zusammen in Urlaub, das ist dann unangenehm, weil dann muss man abends immer beide den Laptop aufklappen und noch den Support kurz durchmachen.
Okay. Also zumindest für First Level und so für Einordnung könntest du dir ja jemand holen da an der Stelle.
Ja, wir haben ich habe schon mit anderen Software-SaaS-Anbietern, die sowas gemacht haben, gesprochen. Also wir haben wirklich das Glück, dass wir wahnsinnig wenig Support-Anfragen kriegen.
Okay.
Also wir haben wirklich, also für so viele Kunden haben wir relativ wenig Support-Anfragen. Deshalb, wir kriegen das ganz gut hin, das doch noch selber zu machen. Und der Vorteil ist, dass wir halt immer auch gleich das Feedback. Also wir haben immer im Kopf eigentlich das Feedback, weil ich habe es ja jeden Tag gelesen, was die Kunden schreiben. Ich muss jetzt nicht lange das zusammenfassen lassen und mir angucken. Das hilft eigentlich ganz gut.
Wie sieht eure Wocheneinteilung auf? Also arbeitet ihr noch normal 40 Stunden und macht dann jeden Tag ein anderes Produkt? Besprecht ihr montags kurz synchron oder asynchron? Was steht die Woche an? Also wie viel ist davor Bauchgefühl? Wie viel ist Reaktion auf den Markt? Wie viel ist geplant dann ein Jahr voraus oder so? Wie macht ihr das?
Wir machen immer so ungefähr vierteljährlich machen wir so eine grobe Marschrichtung sozusagen, wo wollen wir unsere Zeit rein investieren, in welche Produkte, Erweiterungen, wo soll die Zeit reinfließen, was macht gerade Sinn. Dann haben wir einen Backlog mit dem, was wir so im nächsten Vierteljahr so grob so machen wollen. Und dann ist aber vieles tatsächlich auch, ergibt sich dann auch doch relativ spontan Kundenanfragen, wo man dann doch nochmal kurz reinguckt und dann was umsetzt auch oder jetzt wie sich gerade mit der European Sovereign Cloud irgendeine Opportunity halt auftut, die man dann doch noch nutzen will. Also es gibt so einen groben Plan, aber es wird dann auch schon viel über den Haufen geworfen und dann doch nochmal anders gemacht. Oder manchmal ist ja auch so, du ziehst an einer Ecke, willst was entwickeln, was weiterbauen, dann merkst du, du musst erstmal noch an der anderen Ecke was anderes machen, damit das überhaupt funktioniert. Also es ist ja oft auch so, dass sich Dinge dann zu Abhängigkeiten zueinander haben und die ergeben sich dann auch viel spontan. Genau, wir jonglieren so unser Privatleben mit unserem Arbeitsleben durch die Gegend. Also dann ist halt einmal eine Woche, wo wir ein bisschen mehr arbeiten, weil es gerade gut läuft. Die nächste Woche sind Kinder krank, Schule hat geschlossen, was auch immer. Dann hast du ein bisschen weniger. Also so übers Jahr verteilt sich das dann so und dann haben wir einen ganz relativ normalen Arbeitsalltag so. Aber sind halt sehr flexibel, was ich auch echt richtig schätze, ja.
Habt ihr schon mal eine Anfrage bekommen, ob irgendjemand anders eins eurer Produkte kaufen will? Hat Sophos sich mal gemeldet und gemerkt, hey, es wäre eigentlich ganz cool, wenn wir das selber anbieten würden, was die zwei da machen? Also ist da schon mal eine Anfrage bei euch im Postfach gelandet?
Also es kommen ab und zu so Anfragen von so, wie nennt man das eigentlich, so Investoren, die so SaaS-Sachen zusammenkaufen. Ja. Ich weiß gar nicht, wie man die ganz genau nennt.
So Aggregatoren gibt es für SaaS-Firmen, ja.
Genau. Das kommt ab und zu rein. Ich bin mir nicht sicher, wie ernst gemeint die Anfragen tatsächlich immer sind. Also es ist immer schwer abzuschätzen. Wir haben aber bisher auch immer gesagt, dass wir eigentlich überhaupt kein Interesse haben und haben das immer gleich abgelehnt. Also im Moment macht es für uns großen Sinn. Ich frage mich auch immer, das ist so ein bisschen unser Ding. Ich meine, wir sind ja zwei Leute. Wenn wir was verkaufen, wollten wir da auch eigentlich raus. Also warum sollte man das kaufen? Ist auch so ein bisschen eine Frage. Also ja. Ich glaube, wenn man was fürs Verkaufen optimieren wollte, müssten wir anfangen, irgendwie ein Team aufzubauen. Das jetzt in der aktuellen Situation ist das jetzt nicht auf unserer Agenda, aber vielleicht mal in der Zukunft. Mal schauen.
Okay, weil die Work-Life-Balance so passt, da hast du jetzt, glaube ich, gerade nichts dazu gesagt, vor allem wie viele Stunden du noch reinsteckst in der Woche. Kann man es überhaupt so sagen?
Ich kann es dir jetzt schlecht sagen, aber es ist, denke ich, eine relativ normale Arbeitswoche. Ist jetzt nicht super exzessiv, also wir haben früher deutlich mehr gearbeitet, auf jeden Fall. Aber ja, ich denke, eine relativ normale Arbeitswoche haben wir.
Ja, okay. Also Verkauf, es gibt zum Beispiel in Deutschland die SaaS Group, da kenne ich hier auch den Tobi, ja, auch, der das macht. Da kenne ich auch. Kenn auch Firmen, die dahin schon verkauft wurden, sowas gibt es zum Beispiel. Mhm. Und ja, deswegen hat es mich jetzt mal interessiert, aber ist natürlich klar, wenn ihr zu zweit das macht und es für euch so funktioniert und ihr dann eher neue Produkte dazu baut, wie dann verstehe ich natürlich, dass das ist natürlich eine coole Geschichte, wenn einer von euch eine neue Idee hat, also wahrscheinlich habt ihr 10 Ideen, jeder gerade in der Schublade. Das macht er dann auch bei diesem 3-Monats-Treffen und dann hat jeder eine Stimme und dann wird geschaut, was entwickelt wird, oder geht dann jeder so seinen Stiefel und entwickelt das, was er gerade machen will, wenn ihr ein neues Produkt bauen wollt?
Nee, wir sprechen schon ab. Also haben wir viele Ideen, wahrscheinlich, also Ideen hat ja meistens jeder viele, das ist ja immer nicht das Problem, Ideen zu haben. Ja. Das Problem ist ja, was macht irgendwie auch Sinn, was kann man irgendwie auch etablieren, wo denken wir, ist das realistisch? Und da ist es für uns mittlerweile eigentlich so, dass wir halt immer so ein bisschen gucken, da wo wir jetzt sind, wo kann man da eigentlich noch ganz geschickt anbauen? Also das ist ja echt, was sind unsere Voraussetzungen mit den bestehenden Kunden, die wir haben, was passt zu denen noch, was mit unserer, wir haben ja so ein bisschen auch noch Reichweite mit Blog und YouTube-Channel und so, was können wir darüber vielleicht noch machen? Also es ist ja immer auch schon ein bisschen überlegen, was passt auch einfach noch so rein? Also haben auch mal überlegt, ob wir was komplett anderes nochmal machen. Also der Bereich Finanzen, Märkte, Aktienmärkte und so interessiert uns so eigentlich so privat. Haben wir auch schon überlegt, ob wir da noch irgendwie eine Software-SaaS in die Richtung machen. Aber das ist halt schon weit weg von dem, was wir jetzt bisher so gemacht haben. Da müsstest du ja relativ von null nochmal anfangen mit Marketing und Content bauen und so. Deswegen ist das dann meistens nicht ganz oben auf der Liste.
Glaubst du, dass du du hast es jetzt angesprochen, ich kenne natürlich, der Summit war schon ein paar Mal hier im Podcast, der Parkett baut, gibt es ja jetzt mittlerweile glaub 20 Tools. Mhm. Bei ihm ist das ja aus dem persönlichen Need und Schmerz entstanden damals, weil er mit dem Comdirect-Tracking unzufrieden war. Ist, glaube ich, Podcast Folge 3, wenn es interessiert, haben wir darüber gesprochen. Ist schon eine Weile her, hat sich mittlerweile auch super entwickelt. Glaubst du, dass du ein funktioniert sowas dann auch auszubrechen aus eurem Business? Brauche ich da einen persönlichen Schmerz? Ist das die Motivation? Oder kann ich auch einfach ganz nüchtern den Markt analysieren und sagen, da fehlt noch was, da stecke ich jetzt nochmal Zeit rein? Also musst du wirklich einen Leidensdruck haben, damit es dann ein Erfolg wird?
Also ich glaube, es hilft halt, wenn man was baut, was man selber braucht, wenn man halt viel leichter einschätzen kann, ob es auch so funktioniert, wie, wie man es baut. Also gerade bei Bucket AV, wo wir halt viel Knowledge hatten über AWS, da hat es, das hilft natürlich super, dann zu wissen, was sind da die Möglichkeiten, was sind die möglichen Anforderungen. Wenn du da ins Blaue reingehst von irgendeinem Thema, wo du gar keine Ahnung hast, hast du es, denke ich, deutlich schwieriger. Da musst du erstmal ganz schön viel Feedback bekommen. Und wo kommt es am Anfang her? Also ganz am Anfang hast du halt immer das Problem, du hast wenig Kunden, kriegst wenig Feedback. Jetzt später wird's natürlich immer leichter. Und deswegen, wir haben eigentlich immer Sachen gebaut, die wir auch selber benutzen können. Auch zum Beispiel mit Hyperenv, mit den GitHub-Runnern. Wenn wir die nicht selber in relativ großem Stil benutzen würden, dann würden wir viele Probleme gar nicht rausfinden, weil unsere Kunden schreiben uns das nicht gleich am Anfang, was da jetzt das Problem ist, sondern das muss dann auch erstmal funktionieren. Von dem her denke ich, es hilft schon, wenn man was baut, was man auch selber braucht. Ja, das hilft auf jeden Fall.
Habt ihr irgendwann einen Moment gehabt, wo ihr Bock hattet, also hattest du irgendwann gezweifelt, ist es noch das Richtige? Ich schmeiß alles hin, übergebe deinem Bruder das Ganze und mach was komplett anderes, oder hat es das nie gegeben?
Das hat es nie gegeben. Es gab mal einmal eine kurze Zeit, wo wir ein bisschen, wir haben als Consulting ein bisschen runtergefahren gehabt, wo wir noch nicht allzu viel SaaS-Revenue hatten. Und haben dann, wir dachten, wir machen es ein paar Monate, wo wir kein Consulting haben, wo wir ein bisschen Zeit haben, Produkte weiterzuentwickeln und Urlaub zu machen und sowas. Und haben dann aber Schwierigkeiten gehabt, das Consulting wieder an den Start zu kriegen, den Umsatz. Das war mal eine Phase, wo es ein bisschen eng war, aber ansonsten, ich kann mir auch mittlerweile echt gar nichts anderes mehr vorstellen. Also ich hoffe, dass das noch lange gut geht. Ich kann mir gar nicht vorstellen, irgendwo mich anstellen zu lassen oder irgendwas anderes wieder zu machen. Das kann ich mir gerade schwer vorstellen.
Weil du da auch gar nicht mehr kompatibel bist, wahrscheinlich mittlerweile.
Weiß ich nicht, stelle ich mir zumindest schwierig vor. Also ich hab ja viele Firmen von innen gesehen im Consulting, und das stelle ich mir schwierig vor, da wieder dahin zu gehen. Aber mal schauen, ja.
Das kann ich verstehen, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Was denkst du, wenn du jetzt so zurückblickst auf die letzten Jahre, wenn du 2, 3 Faktoren nennen könntest, die für den Erfolg eures Businesses jetzt entscheidend waren? Was würde dir da in den Sinn kommen?
Also ich glaube, das ist ja immer so ein bisschen eine Frage, wie lange macht man was weiter, wenn es scheinbar nicht funktioniert?
Ja.
Also so, wie nennt man das, Konsistenz, oder wie soll man es in ein Wort fassen?
Resilienz.
Oder Durchhaltevermögen oder wie auch immer. Und ich glaube, das haben wir tatsächlich schon relativ viel, dass wir schon auch, wenn wir uns was für was committed haben, dann ziehen wir das schon eine Weile durch, auch wenn es am Anfang nicht so aussieht, als ob es funktioniert. Und es ist auf der einen Seite irgendwie was man, glaube ich, braucht, wenn man was aufbauen will, dass man halt auch zu Zeiten durchstehen muss, wo es nicht läuft, wenn man Pech hat. Andererseits ist es ja auch immer so eine schwierige Sache, wie lange zieht man jetzt was durch und wann hört man es auf? Also das ist ja, weil manchmal muss man ja auch gehen lassen, wenn es halt nicht funktioniert. Ja. Und das ist so ein bisschen ein Spannungsfeld, aber ich denke, ich bin froh, dass wir zum Beispiel bei Bucket AV oder so relativ lange da dran geblieben sind, weil am Anfang, wenn ich da die Zahlen anfange, vor kurzem mal angeschaut, wie das halt gestartet ist, um es auch zu vergleichen mit den anderen Produkten jetzt, also wie schnell ist es eigentlich am Anfang gewachsen? Und das war halt, am Anfang ist es ja so schaust du das an, die Kurve, und dann geht es halt so, da ist $10 verdient, also 20. Also das ist ja furchtbar, eigentlich demotivierend, weil dann denkst du, da musst du ja noch 100 Jahre warten, bis das was wird. Ja. So. Aber da dann dran zu bleiben, und das kann dann halt doch nach 5 Jahren was werden. So. Also das ist, glaube ich, schon eine relativ wichtige Sache. Und ich glaube, das ist auch so Bootstrapping, ich glaube, es hilft schon, wenn man es nebenher startet. Also wenn man noch entweder ein festangestellt
Consulting-Business
oder Freelancing. Also wenn man einfach noch einen Revenue-Stream hat, mit dem man was auch relativ lange durchhalten kann. Weil wenn wir jetzt von null, also ich weiß jetzt auf dem Bankkonto, wir können jetzt 3 Monate durchhalten, lass uns eine Softwarelösung bauen, das schafft man in der Zeit nicht. Ich glaube, das unterschätzt man auch, wie lang es halt auch braucht, so Lösungen, gerade Software am Markt irgendwie zu etablieren. Ich glaube, das dauert einfach so ein bisschen. Am Anfang hast du
im B2B-Bereich, glaube ich. Im B2C hast du es, glaube ich, einfacher, aber so, ja.
Vielleicht, ja, genau. Und ich glaube, wenn man da ein bisschen Durchhaltevermögen hat und von woanders noch sein Dach über dem Kopf und sein Essen bezahlen kann, dann, das ist, glaube ich, wirklich, hat für uns gut funktioniert, ja, wenn man das dann auf lange Zeit strecken kann. Ist halt auch so ein bisschen vielleicht der Schwäbische, oder also halt ein bisschen Risiko rausnehmen, ne, und mit relativ wenig Risiko Unternehmer sein sozusagen.
Ja.
Aber andererseits hat man auch mehr Chancen, kann man länger mitspielen im Spiel.
Ja, ich glaube auch, dass so die besseren Produkte entstehen dann einfach, wenn du dir auch Zeit dafür nimmst, ne? Und nicht kurz was hinrotzt und dann in 2 Monaten dir selber den Druck machst, dass es dann bis dahin funktionieren muss, so wie du es beschrieben hast. Also bin ich fest davon überzeugt, dass es genauso ist. Abschließend, was machst du, wenn du nicht vorm Computer sitzt? Also wie erholst du dich privat? Kannst du irgendwie bei irgendwas besonders gut abschalten? Oder hast du ständig im Kopf, hey, mal gucken, was nachher wieder schiefgegangen ist oder was für ein Ticket da liegt?
Ja, also ich habe bei mir sind schon die 2 Prioritäten Arbeit und Familie. Und dann ist eigentlich 99% meiner Zeit verplant. Und ansonsten, ich bin ganz gut im Abschalten beim Schwimmen, ein bisschen Sport machen, aber auch so ein bisschen auch versuchen, nicht ganz verkrüppelt vom Computer mit einem Rückenschmerz nachher rauszukommen. Genau, das ist so ein bisschen.
Ja, okay. Und Podcast hören, hoffe ich.
Podcast hören mache ich
ja wahrscheinlich auch nicht ab.
Podcast hören. Ich habe vor kurzem, meine Podcast-App zeigt jetzt so eine Statistik an, wie viele Stunden Podcasts ich höre. Das sind wahnsinnig viele Stunden, aber ich muss ehrlich sagen, dass ich nicht alle Zeit davon richtig zuhöre, sondern ja. Das passiert auch ganz viel so nebenher beim irgendwas anderes machen.
Man muss alles mal so Stichworte fallen lassen, damit man die Aufmerksamkeit wieder hat. AWS, souverän, keine Ahnung, Kostenexklusion. Genau. Ja, ey, Andreas, vielen, vielen Dank fürs, jetzt haben wir schon 1:20 gequatscht, 22, die Zeit vergeht wie im Flug, wenn man ein bisschen Spaß hat und was dazulernt. Ich habe sehr viel gelernt mal wieder. Ich danke dir vielmals fürs Teilen der Story und ich hoffe, dass der ein oder andere Kunde sich jetzt da bei euch anmeldet und oder sich ja bei euch mit Feedback oder mit Ideen für ein neues Produkt dann erhält.
Sehr gut. Vielen Dank, Andi. Hat Spaß gemacht mit dir. Und ich freue mich auch auf die nächsten Heavy Bootstrapping-Folgen von den anderen Bootstrappern da draußen.
Ah, da freue ich mich auch drauf. Ich glaube, deine wird Folge 160 jetzt sogar, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und dann,
sehr gut.
Ja, schauen wir mal. Alles klar.
Prima.
Vielen Dank.
Danke dir.
Dann dir einen schönen Tag.
Ciao.
Ciao. Ja, und das war sie auch schon wieder, die Folge 160 von Happy Bootstrapping. Vielen Dank, wenn du bis hierhin zugehört hast. Wie hat es dir denn gefallen? Schreib mir doch gern Feedback an hallo@happy-bootstrapping.de oder übers Kontaktformular auf der Website. Würde mich über jede Zusendung freuen und ich beantworte die auch früher oder später immer alle. Ganz klar, wenn du auch Vorschläge für neue Gäste hast, gern her damit. Ich suche vor allem immer auch weibliche Gründerinnen. Die gibt es nämlich auch ganz viele, nur kriege ich die kaum in den Podcast. Und ich habe hier deutlich einen Männerüberschuss im Podcast und so richtig gefallen tut mir das natürlich nicht, weil ich möchte natürlich auch deren Stories hier beleuchten und erzählen und schauen, was die so für Challenges haben. In der nächsten Woche habe ich dann einen Sven zu Gast, also wieder einen Mann. Und der Sven ist von Visito.me und das ist ein Software-as-Service-Startup in der Gastronomie, also digitale Speisekarten, digitales Bezahlen, Bestellen und ganz viel drumherum. Und würde mich freuen, wenn du nächste Woche wieder dabei bist in der Folge 161. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.